und los geht das hier. Ah ne, Zencaster muss ich auch noch starten. Zack. Und das und das und pscht.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtige Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 81.
So fühlt sich, also 81 ist ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich gerade in unserem Kämmerchen 81 Grad ist. Ich habe schon Eis auf dem Nacken liegen.
Ich fühle mich 81 Jahre alt.
Meine Mutter wird nächste Woche 80.
Wow. Ey, was hast du da an deinem Nacken liegen?
Hier ist so eine kleine, willst du mal so eine kleine Eisrolle?
Nein.
Guck mal.
Nein.
Guck mal, wie schön angenehm das ist.
Ja,
pass auf, legst du mal drum.
Okay, es ist wirklich
das angenehm. Kühlt, ne? Ist aber gut, aber jetzt nehme ich dir wieder weg.
Es ist wirklich, Leute, wir sitzen hier, Jochen und ich sitzen hier im Kämmerchen, in dem es wirklich gefühlt 45 Grad sind. Es ist anstrengend, aber wir wollen uns nicht beschweren. Sommer ist geil. Auch bei dir, Georg, scheint dir die Sonne aus dem Arsch, du kleiner Wonneproppen?
Es geht so. Es ist auf jeden Fall jetzt auch bei mir in der Wohnung, wo es normalerweise nie so richtig heiß wird, was ich sehr angenehm finde, wenn es nicht richtig heiß wird, so Temperaturen angekommen, wo ich es schon unangenehm finde zu schlafen. Das ist immer so der schlimmste Teil, wenn man so ein bisschen so quasi sich so festschwitzt am Bett. Das finde ich nicht so gut. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen weniger dürfte
sein. Könnt ihr es auch nicht ab, wenn die Knie sich berühren beim Schlafen? Ich hasse das. Ja. Also ich muss immer was... Ich habe schon mal, weil aus Verzweiflung mir schon mal irgendwie eine CD-Hülle oder so dazwischen geklemmt.
Eine CD-Hülle? Ja.
Die lag auf dem Nachttisch.
Aber hast du nicht irgendwie eine Hose, Hose, die du anziehen kannst?
Eine Hose?
Ja.
Also ich meine, ja, aber eine lange Hose.
Ja. Naja, es muss ja jetzt nicht irgendwie ein thermo-doppellagiger Stoff mit weiß der Teufel was sein.
Ey, ich sag euch was. Erstens mal, lange Hose, absolutes No-Go beim Schlafen. Und zweitens, ich glaube, es hat nicht nur was mit Stoff oder so dazwischen zu tun, sondern meine Hüften. So meine Theorie. Ja, warte doch mal.
Ich dachte, du warst beim Arzt.
Ja, pass auf, meine Hüften. Ich habe sehr breite Hüften. Ich habe ein gebärfreudiges Becken. Ich habe breite Hüften, Leute. Und ich habe gedacht, dass, wenn ich auf der Seite und ich bin ein Seitenschläfer liege, damit die Hüfte optimal entlastet ist, wenn ich auf der Seite schlafe, muss sozusagen das Knie muss ein bisschen höher sein. Das heißt, es ist nicht nur, dass die Haut sich dort berührt, sondern ich brauche auch den Abstand. Ich brauche so ein bisschen zwischen den Knien, ich würde mal sagen 5 Zentimeter. Ungefähr 5 bis 10. Aber
dann legt doch ein Kissen oder so dazwischen.
Mach ich ja auch oder deinen Stoffaffen.
Ja.
Oder was du an Kuscheltieren so hast. Wir nehmen ja heute relativ zeitnah an der letzten Aufnahme auf.
Ne? Montags nehmen wir auf.
Und da hatte ich heute so voll das schlechte Gewissen. Ich so, Mann, was erzähle ich denn heute? Ich wollte mich voll emotional gut auf den Podcast vorbereiten, weil ich mich total gefreut habe. Hier ein neuer Tisch, alles richtig eingerichtet und so. Eddie wird voll glücklich sein, wenn er kommt. Und dann haue ich da Geschichten auf. Und dann bin ich so, Mensch, in den letzten 2 Tagen, weil es so kurz war, hast du gar nichts erlebt. Dann sorgst du jetzt mal dafür, dass du was erlebst. Und meine Gedanken waren, okay, fährst du erstmal mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend.
Ernsthaft, du versuchst jetzt schon Dinge zu erleben, damit du sie im Podcast erzählen kannst?
Ja, aber Moment, hast du nicht die Situation, dass du dir denkst, irgendwie jetzt, ich spreche jemanden an oder spreche jemanden nicht an oder gucke hier mal etwas nach oder nicht nach und dann denkst du dir, komm, im Zweifelsfalle gehe ich jetzt mal die 3 Schritte und gucke
also,
nach. Weil vielleicht noch eine lustige Geschichte
absolut. Daraus. Okay, pass auf, zu dem Auto kommen wir gleich.
Ich fahre jetzt nicht aktiv mit dem Auto durch die Gegend, um Dinge zu erleben.
Die erste Geschichte war heute Morgen. Ich bin tatsächlich ausnahmsweise mal, jetzt kommen wir wieder zu Planten und Blumen, meinem Lieblingspark, laufen gewesen und ich kann allen nur den Tipp geben, morgens laufen bei den Temperaturen dort laufen zu gehen, weil da sind nämlich die Rasensprenger an. Also man kann praktisch da langlaufen, wird immer irgendwo leicht benässt und berieselt. Es war sehr schön.
Du kannst auch mit mir duschen.
Soll ich das sagen? Ganz auch mit mir duschen.
So, und dann bin ich ins Auto, gestiegen später und habe gesagt, komm, jetzt guckst du mal die Leute blöd an. Mal gucken. Tatsächlich, ich war ziemlich krank und dann bin ich in die Waschanlage gefahren. Hab ich gedacht,
das ist wirklich crazy, dein Leben, erst durch Pflanzen und Blumen gelaufen und dann in die Waschanlage. Jochen, alter Schwede, ist das hier der Director's Cut oder was?
Und dann ist die Waschanlage stehen geblieben.
Nein.
What?
Da habe ich jetzt gedacht, Scheiße, jetzt habe ich es herausgefordert. Ich stand also mitten in der Waschanlage und die stand.
Ja, aber und dann?
Ja, genau. Und dann? Und dann habe ich mir gesagt, gut, dass du hierher gefahren bist. Das kannst du heute Etienne erzählen. Der wird Augen machen.
Ja.
Moment, dass die Waschanlage stehen geblieben ist.
Ja. Und
es ist nicht die schockierendste aller Geschichte. Also die kommt so ein bisschen in Sachen Schockfaktor nach die Rolltreppe stehen geblieben, auf der ich war.
Echt?
Ja, aber in deinem spektakulären Leben ist das schon...
Seid ihr schon mal in der Waschanlage stecken? Also ich rede jetzt nicht von der Waschanlage, wo du reinfährst und rückwärts wieder rausfährst. Ich rede von da, wo du durch...
Wie geht denn die Story weiter?
Gut.
Ich bin gespannt, wie du da rauskommst aus dieser Story.
Genau, bist du aus der Nummer rausgekommen? Wir wissen, dass du lebst.
Ja, also was ist dann passiert?
Das war jetzt nicht so spektakulär. Ich wusste nur nicht, dass das eben nicht so spektakulär ist, wenn die mal stehen bleibt. Also das habe ich mir dann aber hinterher gedacht, weil nämlich dann relativ schnell der Mann kam, irgendwie nach vorne gegangen ist und wieder zurückgegangen ist, dann lief es wieder.
Wow.
Aber ich habe mir erstmal 30 Sekunden in die Hose gemacht. Weil ich es nämlich nicht kannte, dass die einfach stehen bleibt. Mhm. Das ist jetzt meine Premiere gewesen.
Aber gut, es war auch nicht geplant. Von daher ist ja schon was außer der Reihe passiert, was aufregend war. Das muss man ja Jochen mal zugutehalten.
Ja. Wir müssen aufpassen, wir können ja auch nicht immer auf den Jochen rumhacken, weil es gibt hier schon ganz viele Zuhörer, die immer sagen, dass Georg und ich immer den Jochen fertig machen.
Ist richtig.
Und ja, es stimmt, aber es ist auch jedes Mal verdient, Jochen. Und das ist, glaube ich, finde ich, ein ganz wichtiger Unterschied, dass man nicht hier auf jemanden Unschuldigen einhackt, sondern jemanden, der es verdient hat. Dass
das ist
man
wie beim Mobbing auch in der Schule oder so. Da gibt es ja auch die Kinder, die das einfach verdient haben. Ne?
Ja, naja, also...
auch als Lehrer... Kann man sich da halt schon mal mit einklinken.
Ey, das ist übrigens ein guter Punkt. Ich grüße meine Mutter, die ja Lehrerin ist und die unseren Podcast hört. Oh. Und die ja viele Storys, ich kenne, aus Lehrersicht mehr auch dann immer erzählt hat. Und es ist halt schon auch so, liebe Schülerinnen und Schüler, falls wir Schülerinnen haben, die in unserem Podcast hören, es ist wirklich so, nicht jeder Lehrer mag euch. Also manchmal kennt man das aus der eigenen Schulzeit, dass man sagt, ja, ich glaube, der mag mich nicht. Und dann wird immer gesagt, nein, du musst einfach nur den Stoff und so. Nee, doch, der mag dich nicht. Der mag dich wirklich, der hasst dich sogar. Es gibt Lehrer, die hassen euch. Die finden euch richtig kacke. Die finden dich im ganz speziellen kacke, wie du aussiehst, wie du redest.
Und ich glaube, dann findet man auch nicht mehr den, wenn man zwischen 4 und 5 steht, ich glaube, dann ist die Persönlichkeit entscheidend. Wenn der Lehrer dich hasst, dann gibt er dir die 5, oder?
Das weiß ich nicht. Das ist nochmal eine perfide Geschichte, ob man dann auch wirklich jemanden abkacken lässt, das ist dann schon bösartig, aber dass man erstmal als Lehrer feststellt, boah, ich mag den nicht. Das finde ich ist schon mal, also das ist schon mal, ist jetzt nicht, auch nicht spektakulär, aber
was daraus folgt, weil es kann ja wirklich sein, dass ein Lehrer dann quasi gegenteilig überkompensiert, dass er sich nicht nachsagen lassen will, jemanden schlecht benotet zu haben, weil er ihn nicht mag und deshalb halt ein bisschen sogar nach oben korrigiert.
Das wäre ja eigentlich dann ganz gut für einen selbst.
Ja, aber was wäre denn, wenn die ganze Klasse quasi das Gefühl hat, die beiden können sich nicht ab und dann gibst du als Lehrer unfaire Noten? Dann hast du ja als Schüler quasi doppelt die Möglichkeit zu sagen, hör mal, da ist irgendwas nicht in Ordnung gelaufen. Dann würde ich doch vermutlich eher den Weg wählen zu sagen, ich will mir wenigstens nicht nachsagen lassen, dass ich in unfair bin. Aber vielleicht ist es auch unterbewusst, dass man halt strenger quasi sich das anschaut, was jemand produziert und das besser untersucht und mehr versucht, mehr Fehler zu finden. Das kann ja auch durchaus sein.
Aber deshalb, also ich könnte nicht Lehrer sein, weil ich viel zu schnell mir Urteile fälle über Menschen. Oder sagen wir anders, ich mag viele. Also manchmal fahre ich ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich manchmal einfach nur beim Autofahren meinen Mittelfinger ausstrecke. Und also so unten am Fenster, das sieht keiner, weißt du, so, ich hab den dann so und dann fahre ich wie so ein Psychopath, wie fucking De Niro in Taxi Driver, ohne Scheiß, fahre zur Arbeit und dann zeige ich einfach Leuten unten im Auto, zeige ich den Mittelfinger, das ist doch nicht normal.
Das ist richtig.
Oder?
Na ja.
Also wirklich.
Es wird jetzt bestimmt einige geben, die sagen, dass sie das auch machen und deswegen glauben, dass es normal ist. Ich glaube auch nicht, dass es normal ist.
Ja, ich sehe manchmal Leute, weiß ich, das fuckt mich schon ab, wie die einfach nur an der Ampel stehen.
Das fuckt mir. Und dann denke ich. Weil die da stehen, oder? Wie kann man denn an der Ampel stehen?
Ja, kann ich jetzt, also, keine Ahnung, wenn ich mir schon, okay.
Boah, stehst du da an der Ampel?
Naja, es gibt zum Beispiel, habe ich die Situation schon gehabt, dass ich hier an die Ampel bei uns hier um die Ecke komme und da muss man halt drücken, damit die aktiviert wird sozusagen, das ist so ein Ding, ne? Dass die auf grün umschaltet. Wenn du das nicht drückst, haben die Autos quasi eine Stunde grün.
Mhm.
So, und ich komme da hin und stehen schon an. Sowohl auf der anderen Seite als auch bei mir steht jeweils eine Person. Und ich komme da so hin und keiner von denen hat diesen Knopf gedrückt.
Ja, da werde ich auch wahnsinnig.
Und dann stand ich so da und dann habe ich mir überlegt, weil ich kenne ja die Ampel, ich hatte noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, wie lange ich die jetzt in dieser Phase lasse, dass sie sich wundern, dass es nicht grün wird. Und dann habe ich auch nicht gedrückt. Dann habe ich da gestanden, habe beobachtet,
also wie die beiden... Also selber in den Fuß zu schießen, ohne dass man irgendwie das irgendwie den Lerneffekt gibt, um die anderen zu bestrafen, die nicht absichtlich etwas vergessen haben. Das ist ganz schön bescheuert.
Naja, irgendwann hat eine Dame, die dann da stand, ist dann dahin gegangen und hat dann das Ding gedrückt und dann habe ich so gestöhnt. Oh! So, ja, so, oh, wie kann man nur so dumm sein, das nicht drücken? So, also das war schon unmissverständlich. Und bin dann, und dann wurde es grün und dann bin ich so auch so demonstrativ kopfschüttelnd über die Straße gegangen. So, oh Mann, nur umgeben von Idioten. Und ich wollte die alle spüren lassen, wie sehr ich sie verachte dafür, dass sie nicht den Knopf gedrückt haben. Das ist doch nicht normal. Was ist denn los?
Stimmt.
Was ist denn fucking los mit mir? Ja, warum kann ich denn nicht ein netter Mensch sein, der einfach sagt, sie müssen hier drücken, sonst wird es nicht grün. Warum kann ich das nicht machen? Warum stehe ich wie so ein Psychopath und drücke auch nicht und beobachte, wie die nicht über die Straße kommen? Das ist doch nicht normal.
Das ist, die Frage stelle ich mir tatsächlich auch gerade. Was hältst du davon, wenn wir morgen mal vielleicht zusammen ein bisschen
was
zu Fuß gehen und das üben? Also ich werde dein Begleiter sein, werde dich emotional positiv beeinflussen.
Ja, ich weiß nicht.
Im Umgang mit Menschen.
Mich triggern so Kleinigkeiten einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach...
Vielleicht brauchst du einfach nur eine kleine Führung von mir und zu sagen, guck mal, jetzt drück mal, sei nett.
Es gab auch wieder, die meisten Sachen sind immer im Straßenverkehr. Neulich fahren wir so und es kommt, da hat so ein DHL-Auto oder so, hat er so scheiße geparkt, sodass ich so ganz schwer nur einsehen konnte, was von rechts kommt. Dann kommt eine Fahrerin von rechts und wollte über die Straße, in die ich lang gefahren bin, aber eigentlich hätte sie ja auf der anderen Straßenseite fahren, in die andere Richtung fahren müssen. Also eigentlich ist sie gegen die Einbahnstraße gefahren, Fahrrad, ne? Ja. in die falsche Bürgersteigrichtung. Und dann kommt sie so, weil dieser DHL-Wagen, ich bin ganz langsam nach vorne gefahren, weil ich mir bewusst bin, dass da Leute kommen können, ganz langsam nach vorne und sie ist auch so halb über die Straße und dann habe ich aber gebremst, weil ich sehe, dass sie kommt und dann fährt sie so noch vorbei, guckt so ran und schüttelt auch noch so demonstrativ schüttelt so den Kopf, so nach dem Motto, ja, das war ja knapp. Und ich habe auch noch als Reflex, habe ich noch so die Hand so gehoben zur Entschuldigung und dann bin ich weitergefahren, dann ist mir bewusst geworden, ey, fuck, die hätte gar nicht in die Richtung fahren sollen. Und dann war ich sofort wieder auf 180. Dann wollte ich schon das Fenster runterkurbeln und schreien, du bist falsch gefahren!
Aber ich kann das teilweise verstehen, ich habe das nur nicht in so einer Häufigkeit wie du, glaube ich. Manchmal habe ich das auch, wo man so ein bisschen aggressiv durch die Gegend läuft und bei anderen Fehler ankreidet, die man selber eigentlich auch macht.
Nee.
Du bist noch nie mit dem Fahrrad auf der falschen Seite gefahren?
Das ist ja völliger Quatsch. Nein.
Die? Nie.
Also, zumindest bin ich noch nie auf der falschen Seite gefahren und habe dann auch noch die Hutzpe, mich über andere Leute aufzuregen. Wenn, dann fahre ich auf der falschen Seite und bin mir bewusst, dass ich das nicht machen sollte und weiche allen Hindernissen aus und hoffe nicht, auf erwischt zu werden. Das ist ja genau das, was mich so triggert. Sich selber falsch verhalten, wie der Typ auf Malle, der den Parkplatz wollte. Das ist das, was mich am meisten abfuckt. Leute, die sich daneben benehmen, aber trotzdem dann den Finger auf andere zeigen. Das fuckt mich ab, glaube ich. Das ist das, was mich so aufregt. Verstehst du das nicht?
Ich glaube, Straßenverkehr ist aber nochmal so was Besonderes, weil ich mich halt auch gerade gefragt habe, irgendwie, wann man sich über was aufregt. Bei mir sind es halt irgendwie sehr, sehr häufig die Hundebesitzer, die irgendwas tierisch Dummes machen. Ich glaube, das sind so Dinge, die einem jeden Tag passieren und wo man sich dann irgendwann denkt, das kann ja nicht sein, dass jemand das nicht mitbekommt. Also, dass jemand nicht rafft, wie bescheuert und wie blöd das ist, was er da gerade macht. Also ist das so entweder absichtliche Ignoranz oder Boshaftigkeit und darüber regt man sich dann auf. Also genau. Warum ist es denn so, dass die Leute sich im Straßenverkehr teilweise so aufregen, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen? Das passiert ja bei anderen Dingen nicht so leicht.
Das ist interessant, ja. Aber ich glaube, im Straßenverkehr gibt es einfach auch klar definierte Regeln. Also da ist es halt leichter, ja, auch nochmal richtig oder falsch voneinander zu abstrahieren sozusagen, als in anderen Situationen, wo du auch sagen kannst, ja, da hättest du dich aber auch anders verhalten können oder so. Aber nee, Einbahnstraße ist halt Einbahnstraße. Da gibt es ja eigentlich keine große
Ich glaube, das liegt auch noch am Faktor Auto, weil du siehst ja in den meisten Fällen nicht, was derjenige gerade macht, wenn er sich irgendwie quasi im Auto daneben benimmt, ja, irgendwie die Vorfahrt nimmt oder sonst irgendwas macht. Du siehst ja kein Gesicht dazu, du siehst nicht, ob er gerade irgendwie abgelenkt war, ob es absichtlich war oder nicht, sondern du siehst ein Auto, am besten noch irgendwie so ein dickes, fettes, teures Auto und der sich dann quasi daneben benimmt und etwas macht, was gar nicht geht. Und du unterstellst dann, nehme ich an, regelmäßig, dass das ein absichtliches Fehlverhalten war. Am krassesten finde ich das manchmal, wenn man so Nachrichten liest, wo du anhand der Art und Weise, wie sie geschrieben ist, schon merkst, dass da eine gewisse Spur an Hass bzw. Gehässigkeit mit drin ist. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche Unfälle gibt und du dann das Gefühl hast, dass jemand nur ob der Tatsache, dass es ein Sportwagenfahrer war, der einen Unfall gebaut hat, quasi jetzt schon mindestens mal einen Beinbruch verdient hat. Und ich habe das teilweise gelesen, wenn ich dann mitbekomme, wenn ich Kommentare dazu lese und denke mir halt gerade, was schreibt jemand da quasi etwas, wo er dem anderen den Tod wünscht, einzig mit der Information, dass jemand einen Unfall gebaut hat, der einen Sportwagen gefahren hat. Mhm. Und ich glaube, dieser Faktor Kiste um einen rum und nicht erkennen zu können, was jemanden tatsächlich motiviert hat, sondern nur das Ergebnis davon zu sehen, ist, glaube ich, auch ein massiver Faktor.
Ja, das ist, glaube ich, ein Faktor auch, dass man irgendwie so in seinem kleinen, abgeschlossenen Bereich ist, irgendwie, der so ein sehr, also das Auto an sich oder im Auto sitzt, ist so ein intimer Bereich. Du kannst da laut Musik hören, du kannst da schmatzen, pupsen, fressen, rauchen, keine Ahnung. Das ist so ein kleines, also für viele, glaube ich, ist das so ein kleiner, geschützter Bereich, in dem man so ein bisschen sein kann.
Aber sollte man nicht dann da irgendwie eher gechillt sein, wenn du so da quasi deine kleine eigene Wuthöhle hast, in der du sitzt?
Das kommt drauf an, was du da drin rauchst.
Ich glaube, es kriegen auch häufig die Leute etwas ab an der Wut, was eigentlich gar nicht unmittelbar für sie selbst bestimmt ist. Ich stelle das halt immer wieder fest. In der Gegend, wo ich wohne, sind komplett alle zu dumm, einen Blinker zu benutzen.
Ja.
Da wird einfach komplett nicht geblinkt. Ich habe mich schon mehrfach darüber auch im Podcast aufgeregt, dass ich mir gedacht habe, es darf doch nicht wahr sein. Es ist doch nicht schwer, einen Blinker zu benutzen. Und ich habe jedes Mal die Situation, dass ich entweder jemanden habe, der mir fast über die Füße fährt, weil ich denke, dass er nicht abbiegen würde, aber er biegt ab und hat nur nicht geblinkt oder umgekehrt. Ich warte wie doof, nur um festzustellen, ich hätte längst die Straße überqueren müssen können. Der Typ hat nur vergessen zu blinken. Und dann kriegt es halt der 5., 6. oder 10. Ja. An irgendeinem anderen Tag, kriegt dann die volle Wut ab für das, was die anderen vor ihm falsch gemacht haben.
Aufgestaut. Auch ein Stück.
Ja, es geht einem ja irgendwie auf den Sack. Wenn du das irgendwie hast, dass es dir quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag beim Rausgehen passiert, dass du, keine Ahnung was, irgendwo jemand hast, der fast über die Füße fährt oder du, keine Ahnung, eine halbe Minute wartest, nur um festzustellen, jemand war nur zu blöd, um zu blinken. Irgendwann triggert es dich ja auch. Also mich zumindest. Vielleicht gibt es auch Leute, die so gechillt sind, dass ihnen das nie auf den Sack geht. Gibt es bestimmt auch.
Ist schwierig. Mich nervt vor allen Dingen Drängler. Ich bin tatsächlich schon so weit, mir so eine Kamera zu kaufen. So eine richtige spießige Kamera und die Leute anzuzeigen. Weil ich finde das so gefährlich.
Aber dann, spießig.
Ja. Dann denke ich immer, was bist du für ein Idiot? Aber eigentlich sind die Idioten ja die 2 Meter hinten drauf fahren. Und mit einer Affengeschwindigkeit, okay, da habe ich schon mich oft drüber aufgeregt, mit einer Affengeschwindigkeit einen von der linken Spur boxen. Das ist,
Aber es ist krass, dass man so als Autofahrer hat man wirklich so ein Gefühl da, also ich zumindest, oder vielleicht bilde ich es mir auch ein und es ist überhaupt nicht so, aber ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wann jemand Stress macht hinter mir im Auto. Einfach nur aufgrund des Fahrverhaltens, wie nah fährt der ran, wie schnell fährt der an, wie spät bremst der ab, solche Geschichten. Da bilde ich mir ein, schon so auszumalen, wie, ja, ich hatte das auch, das war auch wieder auf Malle, da sind wir da Richtung, da gibt es eine sehr schöne Passage, Valldemossa ist auf Mallorca so eine Stadt in den Bergen, die sehr alt ist, sehr schön ist und von dort kommt man so an die Nordküste und da ist so ein kleines Fischerdörfchen, das halt nennt sich Dea und so. Und dann gibt es da noch so, fährt man so, ja, sind Serpentinen, so Bergstraße einfach, ne? Und da kannst du aber quasi nicht überholen, also es ist schwer, weil da dauernd Kurven kommen, es ist sehr eng, also es ist sehr riskant, da zu überholen. Und dann hatte ich auch einen und ich bin natürlich vollgepackt mit Kids und Family und so, ne, da fahre ich natürlich dann auch vorsichtig da lang. Bin jetzt nicht super schnell gefahren, aber auch jetzt nicht rückwärts da lang gefahren, also ging schon. Und dann war auch so einer hinter mir und der hat Druck gemacht. Der ist so dicht immer aufgefahren. Ich habe das gemerkt, in jeder Kurve ist der so spät gebremst, dass er ganz nah an mich ran war. Und so, und dann habe ich mir gedacht, so, du Arschloch. Das hat mich schon wieder so getriggert.
Das triggert mich aber auch.
Hat mich sofort getriggert. Und dann bin ich erstmal so eine Passage von, weiß ich nicht, einem halben Kilometer bis Kilometer, bin ich erstmal 20 gefahren. Und der konnte ja nicht überholen.
20?
Ja, oder 30. Auf jeden Fall langsam. Sehr so richtig schön langsam.
Was hat er gemacht?
Ja, was soll er machen? Kann nichts machen.
Gehupt?
Nö.
Geblinkt?
Nee, hat irgendwann, ist dann der Abstand größer geworden und dann bin ich wieder schneller gefahren. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, so, dem habe ich erzogen.
Wow.
Am Ende des Tages habe ich mir gedacht, vielleicht war das alles nur in meinem Kopf. Vielleicht ist der einfach nur ganz normal Auto gefahren.
Es fuhr gar keiner hinter dir.
Na gut, aber den Abstand, den kannst du ja beurteilen. Also ob der wirklich sehr nah aufgefahren
genau,
ist.
Genau, aber nicht. Vielleicht das ist der einfach auch ein bisschen schlechterer Fahrer, dass der einfach immer so ein bisschen später gebremst hat oder reagiert hat oder so, keine Ahnung. Aber ich unterstelle dann solchen Leuten immer gleich das Böseste irgendwie. Ich gehe dann immer schon davon aus. Aber
sowas nervt ja auch furchtbar. Ja. Und da weiß ich auch nicht immer, was der richtige Erziehung. Es gibt ja Leute, die, wenn du denen aufhörst, die bremsen dann. Also die bremsen dich aus.
Ja.
Hinten drauf fährst, ja. Damit du schön hinten drauf fährst, weil dann hast du eigentlich immer die Schuld.
Ja, das ist aber halt was, wenn du ernsthaft einen Unfall provozierst, finde ich halt unverantwortlich. Ne? Langsamer fahren kann ich irgendwie verstehen, dass man so sagt, so ich lasse mich von dir hier nicht stressen, aber irgendwie eine Vollbremsung machen oder so ist ja völlig wahnsinnig.
Wenn du das bei 25 km/h irgendwo machst, wo sonst niemand involviert ist im Ort, mal diesen Brake-Check, dann kann ich das ja noch irgendwie so ein bisschen nachsehen, auch wenn es dumm ist. Aber wenn das Leute bei 150 Sachen auf der Autobahn machen, ist das halt eine ganz andere Nummer.
Naja.
Gibt es was Neues von der Kreidefrau, Georg?
Nee, es gibt nichts Neues von der Kreidefrau, außer dass irgendjemand, glaube ich, irgendwie mir eine Nachricht geschickt hat auf Twitter irgendwie. Es werden, glaube ich, mittlerweile viele, viele, es gibt Kreidesichtungen in ganz Deutschland. Und es wird irgendwie scheinbar immer unterstellt, dass das dieselbe Person ist oder so. Und in dem speziellen Fall ging es halt um irgendjemanden, der auch in der Gegend hier in Hamburg, glaube ich, Zigarettenkippen irgendwie, also bemängelt hat, dass Zigarettenkippen weggeworfen werden. Aber es gibt nicht nur eine Person in Hamburg oder in Deutschland, die das tut. Das ist auf jeden Fall nicht dieselbe gewesen. Aber wer auch immer mich da angefunkt hat auf Twitter, schien zu glauben, dass das dieselbe Person sei, die über die ich schon häufiger geredet habe, ist es nicht. Also die bei mir in der Ecke hat sich tatsächlich, das habe ich neulich aber, glaube ich, schon erwähnt, wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Es gab frische Kreideschriften, frische Spuren, aber das war's auch. Also hat offensichtlich bislang auch hier Covid-19 überstanden und ist jetzt wieder im Freien unterwegs und hat die Mission nicht aufgegeben. Übrigens, wo wir gerade von Sichtungen reden, ich hatte neulich folgende Gedanken, wenn es um UFO-Sichtungen geht. Kann es sein, dass der Grund dafür, dass die Bildqualität von UFO-Bildern immer hundsmiserabel ist, dass der Grund darin liegt, wäre die Qualität gut, wären die Dinger ja identifiziert und keine UFOs mehr?
Ja.
Aber haben wir es gelöst quasi damit?
Du meinst, das Phänomen? Es gibt Also eigentlich ist es ein Paradoxon zu sagen, es gibt ein scharfes UFO-Bild.
Also es könnte das geben, aber ich habe mich halt immer gefragt, wenn die Dinger so weit verbreitet sind. Ich habe neulich der UFO-Artikel bei Wikipedia, der deutschsprachige, ist ein bisschen erschreckend, wenn man sich den durchliest, weil man an vielen Stellen das Gefühl hat, der ist von so einem UFO-Gläubigen geschrieben, der immer den Eindruck erwecken will, als sei die Verbindung von UFO und übernatürlich beziehungsweise außerirdisch etwas wissenschaftlich Naheliegendes, das halt nur noch nicht hinreichend bewiesen ist. So klingt dieser Artikel. Liebe Hörer, lest euch das Ding mal durch und fragt oder überlegt euch, ob ihr das ähnlich seht wie ich. Gerade diejenigen, die vielleicht irgendwie einen wissenschaftlichen Background haben. So, aber die UFO-Fotos, die man so üblicherweise kennt und nicht nur UFO, von allen möglichen Phänomenen, ja auch dieses Nessie-Foto, dieses eine berühmte oder bekannte.
Was, der Spieler von Barcelona?
Nessie mit N, das Loch Ness-Monster. Und die haben ja immer gemeinsam oder sehr oft gemeinsam, dass die in einer hundsmiserablen Qualität sind, die halt alle möglichen Deutungen erlauben. Oft noch gut genug, dass man halt irgendeine Form oder so erkennen kann, aber das war es dann eben auch. Und ich glaube halt wirklich, dass das daran liegen könnte. Denn so ein bisschen habe ich mir auch umgekehrt gedacht, das sicherste Abschreckungsmittel gegen UFOs und gegen die Wahrscheinlichkeit von Außerirdischen entführt zu werden quasi, ist eine Kamera mit einer guten Bildqualität bei sich zu haben und auf das Ding zu richten. Ja. Denn es gab noch nie irgendwelche Film- oder Bildaufnahmen in hoher Qualität oder nahezu.
Weil dann wird es ja auch nicht UFO heißen, dann wird es ja bekannt, BFO. bekanntes
Flugobjekt. KFO.
Known. Das ist halt die Frage, wie du es nennen würdest. Also was wäre es denn für dich, wenn es, ab welchem Zeitpunkt würdest du es als außerirdischen Raumschiff identifizieren oder als identifiziert betrachten? Einfach nur, wenn es gut zu erkennen ist?
Na, außerirdisch halt, wenn es nicht auf der Erde gebaut oder.
Ja, aber woher willst du das anhand eines Fotos wissen, ob es auf der Erde gebaut wird oder nicht?
Nee, es muss den Anschein machen, dass es eben kein Flugzeug ist, keine Drohne. Im Idealfall hat es so eine Untertassenform.
Aber da sind doch jetzt gerade vom Pentagon so Videos veröffentlicht worden.
Habe ich nicht gesehen, ja?
Ja. Ja, also
die waren scharf?
Naja, nicht scharf, aber also es waren Aufnahmen von Flugobjekten, die tatsächlich auch vom Pentagon selbst als mögliche UFOs eingeschätzt wurden, aufgrund ihrer merkwürdigen Flugverhalten.
Mit diesem UFO. Also einmal ist es ja ein unidentifiziertes Flugobjekt und umgangssprachlich meint man damit halt ein Raumschiff.
Ja.
Oder halt irgendwas Übernatürliches. Muss ja nicht zwingend ein Raumschiff sein. Könnte ja auch irgendwas anderes sein.
Da gibt es auch eine Folge mit Joe Rogan. Wie heißt der Typ, dieser UFO-Spezialist, der auch mal im Area 51 gearbeitet hat und dann da so erzählt hat, dass er da mal da drinne war und da Sachen gesehen hat von irgendwelchen selbstlaufenden Motoren und irgendwas, keine Ahnung, hat er mal so, gibt's echt sehr spannend und der hatte damals schon irgendwie auch von diesen Videos erzählt und das Pentagon hat die veröffentlicht, jetzt gerade im Ende April war das erst, haben die veröffentlicht, glaube ich, und ja, die haben irgendwie schon häufiger irgendwie so Sachen gehalten, genau hier, Pentagon will außerirdische Funde nicht mehr geheim halten. Dass die USA.
Was ist das denn für ein Headline? Das suggeriert ja, dass sie bislang außerirdische Funde A hatten und B geheim gehalten haben.
Genau.
Sagt wer?
Das Pentagon, angeblich.
Damit hätte das Pentagon gesagt, dass sie bewiesenermaßen außerirdische Dinge gefunden haben. Was denn? Wenn sie es nicht mehr geheim halten, dann müssten sie es ja veröffentlicht haben.
Ja, haben sie ja. Kannst du nachsuchen im Internet. Das hat mich auch gewundert, dass das irgendwie schlägt das keine hohen Wellen. Weil wahrscheinlich am Ende des Tages eh keiner es glaubt. Das ist so ein bisschen, stell dir vor, es ist UFO und keiner geht hin. So, irgendwie.
Vielleicht war das an dem Tag, an dem Trump das Interview gegeben hat. Weil dann das Netz dann.
Interview?
Eins von diesen beiden großartigen, köstlichen Interviews, die so schlimm waren.
Ich habe das Gefühl, dass das hier eine nicht richtige Zusammenfassung von wem auch immer, der da einen Artikel geschrieben hat, der Sachlage ist.
Ja, das hat aber alle großen Zeitungen haben darüber berichtet. Also alle wirklich jetzt, ob es in Deutschland aber, oder
ja,
also
das mag ja sein, dass die irgendwelche Bilder, die sie bisher classified waren, veröffentlicht haben jetzt. Aber das, was du gerade erzählt hast. Diese Folgerung ist eine völlig andere. Das ist ja nicht, wir haben irgendwelche Bilder gehabt von irgendwas, was wir uns nicht erklären konnten. Hier sind sie, die waren bisher geheim gehalten. Sondern das war ja, wir haben Bilder eines extraterrestrischen Ursprungs.
Eines möglichen Extraterrestrischen. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Hinweis. Ne?
Ja, dann ist es ja komplett egal.
Aber glauben wir denn jetzt an so Außerirdische, die uns besuchen kommen mit ihrer fliegenden Untertasse? Oder sind wir da alle... also als ich klein war, habe ich es natürlich geglaubt. Und dann habe ich mich auch tatsächlich in so... Büchern verirrt, wo eben diese matschigen Fotos drin waren und so. Haben wir das nicht alle gemacht? Und nee. So, oh, nee?
Nee.
Okay.
Ja.
Und ich habe echt gedacht, und dann kommen die und dann habe ich abends immer irgendwo geguckt im Wald, also aus dem Fenster raus und welche Formen haben die Bäume und war da ein Licht oder so?
Ich denke mir halt immer, also über welche technologischen Fähigkeiten musst du verfügen, um das zu machen quasi, ne? Also du bräuchtest ja wirklich unfassbare technologische Fortschritt, von dem wir hier nur träumen könnten, um weiß ich nicht, was für Distanzen.
Ja, es sind ja unterschiedliche Fragen, die man sich da auch stellt. Also die Frage, ob es möglich ist, dass irgendwo außerirdisches Leben existiert.
Ja, das ist ja und klar.
Und die mit Ja zu beantworten, ist ja was völlig anderes, als zu sagen, das Licht, was Oma 1942 in Bottrop-Kirchhellen gesehen hat, war ein UFO, also ein außerirdisches Raumschiff. Das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Aussagen. Bei dem einen würde ich sagen, jo, das kann ich unterschreiben, kann mir gut vorstellen, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt oder gab. Bei dem wurde gesichtet über Bottrop-Kirchhellen, würde ich sagen, eher nicht.
Welche Außerirdische fliegt auch nach Bottrop-Kirchhellen jetzt?
Aber ich habe das ja auch schon mal gesagt. Wir gehen immer davon aus, dass die Außerirdische, man sagt ja auch immer, intelligentes, außerirdisches Wesen. So,
die sind ja auch scheiße doof. Ne?
Nee, das sehe ich halt nämlich überhaupt nicht so, Jochen. Sehe ich wirklich gar nicht so. Erster Beweis.
Wir oder die?
Nee, wir. Erster Beweis, wir haben hier diesen geilen Podcast.
Richtig.
So dumm können wir gar nicht sein. Meiner Meinung nach geht man immer davon aus, dass diese Alien-Rasse, welche auch immer das sein mag, wenn es überhaupt eine gibt, dass die intelligent ist. Wir haben hier auf diesem Planeten 500 Milliarden oder weiß ich nicht was, unterschiedliche Lebensformen von Insekten, Tieren. Keine von denen, außer dem Menschen hat Podcast.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt wird's.
Also die Chance.
Wir wissen nur von keiner, die einen Podcast hat. Vielleicht gibt es ja welche.
Ja, dann sind sie Podcast beschissen im Marketing, Georg. Und auch da sind wir besser.
Welche Zielgruppe die haben?
Also, dann haben sie auf jeden Fall die Zielgruppe nicht von Menschen. 7 Milliarden, die sie sich einfach entgehen lassen. Die, ja, keine Ahnung. Ich komme trotzdem. Du kannst es drehen, wie du willst. Ich komme zum Ergebnis. Wir sind die Superior Race hier auf diesem Planeten. Und insofern. Wer weiß, natürlich gibt es vielleicht irgendwo auf irgendeinem Kackplaneten da draußen noch eine Raupenform oder weiß ich nicht, eine geilere Ameise, als wir sie hier auf der Erde haben. Aber du musst ja erstmal jemanden finden, der wie wir, weiß ich nicht, Super Mario Bros. Erfunden hat. Und das musst du erstmal machen. Haben die auch einen Miyamoto?
Viel kleinere Spiele.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben FromSoft, wir haben Miyamoto. Wen sollen die denn haben? Die haben noch nicht mal David Cage.
Vielleicht haben die ja so Dinge, also allein schon, wenn es darum geht, wie viele Sinne so eingebunden sind bei so einem Computerspiel. Wir haben ja relativ wenige, die eingebunden sind. Ne? Wir haben so diesen, also sehen, hören und dann noch diesen Feedback-Sinn, würde ich mal sagen, so als die Hauptdinge, die eingebunden sind, wenn man Computerspiele hat.
Comments-Bereich oder was? Bitte? Feedback, egal. Okay.
Nein, du weißt, was ich meine. Aber vielleicht haben die ja 10 Millionen andere noch dazu. Vielleicht, ne, also diese Idee, dass wir in einem Computerspiel sind, das ist ja auch eine theoretische Möglichkeit. Und wir wissen es halt nicht.
Und vor allen Dingen, wie sehen die aus?
Mega scheiße.
Vielleicht können die auch, vielleicht sind unsere Vorstellungen, wie die aussehen, einfach völlig, die meisten Vorstellungen, die wir haben, das sind ja zwei Beine, zwei Arme und irgendwie ein Kopf und ein Körper, ne? Also die sind ja schon irgendwie humanoid. Menschen. Aber vielleicht
humanoid,
sind, genau. Vielleicht sind das ja auch einfach Stangen.
Ja.
Oder.
Wie lame wäre das denn? Ja. Komm doch her.
Einfach eine Stange.
Ja.
Oder, keine Ahnung, oder eine Kugel. Oder vielleicht sind die auch gar nichts.
Vielleicht sind die.
Keine körperliche Form.
Vielleicht sind die aber auch so intelligent und so weit voran, dass die. Also, ich meine, gemessen an der Zeit, die das Universum existiert, ist ja die Menschheit ein Fliegenschiss. Also, rein von der Zeit gesehen. Wir sind ja quasi ganz, ganz klein und jung noch in der Entwicklung sozusagen. Und vielleicht sind Aliens so weit, vielleicht kommen die, gucken mal nach dem Rechten und denken sich so, Gott, die haben immer noch nicht flächendeckend 5G. Alter, wir kommen hier einfach nochmal, lass nochmal, weiß ich nicht, in 200 Jahren gucken, wie weit sie dann sind. Aber wir haben, wie so ein, wisst ihr, dass die uns beobachten, aber feststellen, dass wir einfach noch nicht ready sind für den First Contact. Dass die einfach noch gar keinen Kontakt zu uns herstellen sollen, weil wir noch gar nicht auf der Ebene sind, um das zu checken.
Ja, was wollen die von uns dann eigentlich?
Das ist ja nur ein Experiment von denen.
Ja, das kann auch sein.
Wir sind auf dem Planeten ausgesetzt und wir sind so ein Experiment von irgendeinem Außerirdischen, der gerade irgendwie eine 1 in ein Schulfach bekommen möchte.
Habt ihr Pokémon gespielt?
Ja. Das hat der Heuaufguss von irgendeinem Außerirdischen.
Bei Pokémon kannst du ein oder zwei Pokémon kannst du in die Obhut geben von so einem Pfleger sozusagen, weil du kannst ja immer nur, oder konntest nur gescheit die leveln, die du mit dir im Kampf auch betätigst und die anderen hängen dann halt so rum und entwickeln sich nicht gut. Aber du kannst, manche Pokémon kannst du in die Obhut von so einem Typen geben und dann kannst du nach so einer gewissen Spielzeit gehst du hin und dann sind die irgendwie auch 20 Level gestiegen oder so. Vielleicht sind wir sowas, so eine Art, die haben uns irgendwo hier geparkt, lassen uns jetzt hier in Ruhe entwickeln und kommen irgendwann und sammeln uns dann wieder ein oder so. Und vielleicht ist dieser Zeitpunkt noch nicht, weil wenn die technologisch so weit fortgeschritten sind, dass die hier einfach auch hinfliegen können, dann sind die vielleicht einfach 2000 Jahre weiter und wir müssen einfach noch ein bisschen warten. Könnte auch sein. Was haltet ihr davon?
Das ist auf alle Fälle logisch, denn natürlich muss ich so ein Alien denken. What the fuck, wie doof sind die eigentlich alle hier? Was haben die für ein Problem?
Warum müssen die sich das denken?
Na, weil jeder muss sich das denken, wenn er die Erde von.
Warum?
Darum. Weil die sich das denken natürlich. Also,
okay, gut.
Die denken sich das. Ja, die denken sich das.
Stell doch mal jetzt den eigenen. Dein eigenes Stuhl nicht so unter den Scheffel. Nee, wie sagt man? Das eigene Licht nicht unter den Stuhl?
Das eigene Licht nicht nach draußen. Nee.
Okay, du hast recht.
Stell dich nicht unter den Scheffel.
Ja.
Nein.
Stell dich mal selber nicht so unter den Scheffel.
Stell dein Licht.
Das Licht unter den
Scheffel. Nein, stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
Nee. Aber was ist ein Scheffel? Ein Scheffel ist ein Stuhl, oder?
Schemel,
ist ein Schemel. Scheffel ist ein Stuhl? Was ist denn ein Scheffel? Stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
Stell dein Licht nach.
Was heißt denn das?
Stell dein Licht nicht unter Licht.
Ein Scheffel hier, das ist so ein Korb.
Was ist das? Licht unter. Ja. Kannst du mal die Bedeutung dieses komischen Sprichwort.
Luise ist frustriert. Schon zum dritten Mal wurde sie bei der Auswahl für den Schulwettbewerb in Mathe übergangen. Dabei ist sie im Kopfrechnen doch viel besser als die anderen in der Klasse. Ihre Mitschüler Jonas und Marie haben einfach viel mehr damit angegeben, wie gut sie sind. Deshalb wurden sie ausgewählt. Luise mag diese Angeberei nicht und beschwert sich bei ihren Eltern. Es ist doch keine Angeberei, wenn du zeigst, was du kannst, sagt ihre Mutter. Und ihr Vater ergänzt, genau, du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der Ausdruck, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, stammt aus der Bibel, genauer so. Jesus' berühmter Bergpredigt. Da heißt es, man zünde, Zitat, auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Matthäus 5,14. Ein Scheffel ist ein Behälter, mit dem man früher Getreide abgemessen und transportiert wurde. Stellt man nun eine Lampe unter einen Scheffel, ist von deren Licht nichts mehr zu sehen. Im übertragenen Sinne bedeutet die Redensart also, zeig anderen, was du kannst und weißt, sei nicht zu bescheiden.
Also unser Podcast ist auch hier und da mal gut für
Bildungspodcast.
Absolut.
Jetzt sollten wir uns fragen, ob wir nicht unseren Podcast ins Weltall hinaus übertragen sollen, damit das erste ist, was die Aliens hören.
So mit Musik von Bob Dylan, den Beatles und unser Podcast oder so.
Bei Bob, wie hieß denn der? War das Interstellar? Nee, wie hieß der? Outbreak? Nee, aber das ist auch wieder was anderes. Wo sie halt gesagt haben, dass die ersten Übertragungen, die das Zeug hätten, ins Weltall gegangen zu sein, irgendwie Hitlerreden sind oder so. What? Weil das der erste Zeitpunkt war, wo die halt irgendwie mit viel Energie landesweit und so übertragen wurden.
Oh, das weiß ich nicht.
Und das können wir nicht aufholen. Das sind halt irgendwie Jahrzehnte Vorsprung. Das ist ein bisschen problematisch.
Aber es gibt doch so ein Ding, was wir ins Weltall geschossen haben, so mit Musik von Beethoven und so ein Kram. Doch, das gibt es.
Es kann sein, dass irgendwie auf der Voyager oder so ist bestimmt irgendwie so eine Best-of, so ein Mixtape quasi. Wir haben bestimmt so ein Mixtape gemacht.
Es gibt wirklich so eine Art Erden-Mixtape.
Mhm. Ja, habe ich auch schon von gehört.
Was die ins Weltraum geschossen haben. Wie heißt das denn?
Schießen wir nicht ständig irgendwas ins Weltraum für Aliens oder so?
Ja, klar. Eine Switch, PlayStation 5 kriegen die jetzt auch. Die wollen immer den neuesten Shit haben da oben. iPhone X. Die drohen uns immer. Wir werden euren Planeten verlichten. Wollen Sie uns schicke neue iPhone? Ja, die kriegen immer irgendwas. Aber wie heißt denn dieser historisch, wie findet man das, historischer Satellit?
Gibt es eigentlich so eine Lieblingsvorstellung von so einem Planeten, wo die leben? Also wo könnten die leben und wie sieht es da aus, frage ich mich.
Ich glaube, da haben wir noch weniger, also ich glaube, da machen sich die Leute weitaus weniger Gedanken drum, als um die Frage, wie genau könnten die Außerirdischen aussehen und was können die so? Vermutlich, weil man davon ausgeht, ist es wahrscheinlicher, dass die uns irgendwann mal finden oder gefunden haben, als dass wir sie finden.
Vielleicht haben die uns schon gefunden, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich. Haben sie bisher nicht
weitergeschafft, das bis zum Mond, also zumindest bemannt.
Und wie tritt man mit denen in Kontakt? Das ist ja das größte Problem, glaube ich. Jetzt stell mal vor, wir haben wirklich ein Foto.
Also selbst wenn wir irgendwas hätten, was die erreichen kann, müssen wir noch die Frage, ob die überhaupt antworten wollen würden.
Ja, und vor allen Dingen, wie dann? Also ich bin gegen diese Außerirdischen.
Warte mal, Voyager Golden Record, ist es das? Die Voyager Golden Records sind Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen, die an Bord der beiden gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind. Die Datenplatten wurden als Botschaften an Außerirdische in der Hoffnung hergestellt, etwaige intelligente außerirdische Lebensformen könnten dadurch von der Menschheit und ihrer Position im Universum erfahren. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering ist und die Menschheit dann vielleicht nicht mehr existiert. Mit einer geschätzten Lebensdauer von 500 Millionen Jahren sollen die Platten aber zumindest ein Zeugnis darüber ablegen, dass es Menschen gegeben hat. Die Platten wurden von einem Forscherteam entworfen, das von Carl Sagan geleitet wurde. Das wissenschaftliche Voyager Golden Record Team bestand von einer Beschreibung. Was ist denn da alles drauf? Weiß man das?
Ich habe definitiv
hier. Bilder. Chuck Berry, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig von Beethoven. Ja, und was ist, wenn das kein Klassik-Fan ist? Weil haben wir direkt gelitten. Die zünden doch direkt irgendwas. Muss da auch mal ein bisschen, weiß ich nicht.
Warum schickt man den
Deutsch-Hip-Hop, Sammy Deluxe drauf oder
warum
so.
Warum schickt man denen in Musik eigentlich?
Weil man davon ausgeht, hast du nicht hier, wie heißt der, Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg gesehen?
Nee.
Musik ist doch das, wie man mit jeder, wo sich jeder drauf, das Kommunikationsmittel Nummer eins.
Ja, okay, die schnappen dann diese Platten und da ist Musik drauf. Und das sagt denen dann was? Irgendeiner muss die Musik gemacht haben.
Ja, das finden die dann halt schön und sagen...
Du willst den Leuten halt beibringen, was wir sind, was unsere Kultur ist. Und Musik ist ein wichtiger Faktor der Kultur.
Ja, ja, okay.
Was ist denn das Schönste, was es gibt? Weil wahrscheinlich irgendein klassischer, würde einer sagen, vielleicht von Bach eine Symphonie oder irgendwas.
Oder an die Freude Beethoven.
Ja, zum Beispiel. Also da ist
ich auf das außerirdische Mixtape packen.
Also von meiner Seite aus muss da ein bisschen was von Notorious B.I.G. mit drauf. Ganz ehrlich, was ist das für ein scheiß Mixtape? Und dann haben die hier, was ist hier? Der Rest besteht aus Audiodaten. Dazu gehören gesprochene Grüße. Grüß Gott! In 55 Sprachen. Guck mal hier, Grußbotschaften auf der Voyager Golden Record. In Hethitisch, Sumerisch und Latein, Akkadisch. Guck mal hier, das sind die Sprachen. Sumerisch, Griechisch, Portugiesisch, Kantonesisch. Grüße an alle. Guten Tag allerseits, Französisch.
Was sind das für Platten? Also sind das wirklich Platten oder ist das irgendwie Material? Und
MP3s.
Nein. Was ist das jetzt wirklich? Wie ist die Musik auf den Platten? Weiß man das?
Sind das wirklich Schallplatten
mit Datenplatten?
Bild- und Droninformationen.
Aber die brauchen noch ein Gerät, um das abzuspielen.
Ja, Pech gehabt. Müssen auf den Flur.
Jede der zwei Platten befindet sich zusammen mit einer Kassette und einer Nadel in einer Schutzhülle aus Aluminium.
Aha.
Auf dieser Hülle, Golden Record Cover, befindet sich eine Anleitung in symbolischer Sprache, wie die Datenplatte dekodiert werden kann.
Ah, direkt mit Player.
Die zum Abspielen nötigen Zeitangaben, 16 2/3 Umdrehungen pro Minute, sind binär angegeben und beziehen sich auf die charakteristischen Schwingfrequenz der Wasser.
Die kriegen ja nicht
nur eine Wasserstoffatoms. Platte,
die kriegen ja auch noch eine Anleitung in unterschiedlichen.
Ebenfalls als H2-Molekül dargestellt ist. Zusätzlich wird auf der Hülle.
Aber.
Also, wer die Musik hören kann, der muss auf alle Fälle überdurchschnittlich intelligent sein. Der muss.
Aber was machst du denn, wenn du die Platte abspielst und zu schnell abspielst und dann klingt das halt richtig, die sind so, das ist der Best, das ist Beethoven, das ist ihr bester Mann gewesen und so hört sich das an und die denken so, nee, komm, da fliegen wir nicht hin.
Nee, hau ab, schnell
weg. Das kann direkt nach hinten losgehen, so eine Platte.
Ja, wahrscheinlich ist schon so eine Armada unterwegs zu uns von 4 Millionen Schiffen und die haben jetzt gerade die Platte gekriegt, dekodiert, oh, alle wieder zurückkommen, Leute, das hat doch keinen Sinn, wir gehen zu Merkur oder was.
Merkur, dieser krass unentdeckte Planet Merkur, was sich da wohl befindet.
Merkur ist kalt, ne?
Ja,
oder? Warte mal.
Merkur ist näher an der Sonne, müsste wärmer sein, glaube ich, ne?
Merkur ist doch...
Merkur ist der äußerste. Ich habe doch gerade, was ist was mit meiner Tochter gehört? Merkur ist der äußerste? Nee,
Merkur ist ganz nah.
Nee, der Jupiter ist doch ganz nah.
Was? Nein. Mein Vater.
Genau, mein Vater.
Ja, wofür steht das mein?
Scheiße, Merkur?
Ja.
Fuck, echt? Ist Merkur der Erste?
Es gibt nur einen mit M, oder?
Mars.
Ja, aber Mars ist es.
Google das nach jetzt sofort. Ich will.
Mein Vater erklärt mir, es ist Merkur, Venus, Erde, Mars.
Merkur, Venus, Erde, Mars.
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun.
Unsere Neptun 9.
Und wer ist der Letzte, der Kälteste?
Pluto. Also ist ja offiziell keiner mehr. Die haben ja degradiert.
Das glaube ich euch jetzt.
Schweine.
Ey, das ist auch so eine Sache, wo ich mir neulich über Gedanken gemacht habe. Man kann ja Leuten zum Geburtstag einen Stern schenken. Was ist das für eine Scheiße? Wie kann man denn, wer ist denn der Typ, der sagt, so, ich vermiete den Stern da oben, 800 Trilliarden Kilometer weg.
Ein Stern kann man kaufen?
Du kannst Sterne kaufen und verschenken. Gott. Also ich kann dir dann so eine Urkunde geben und ja, irgendwie da oben im Andromeda-Nebel der zweite von rechts, der heißt Jochen Dominikus Stern. Und dann ist dieser Stern, heißt dann Jochen Dominikus Stern. Und da möchte ich gerne mal wissen, das ist ja schon bei Webseiten, frage ich mich, wer kann denn einfach sagen, dass ihm die URLs gehören. Aber bei Sternen, jetzt mal ganz ehrlich, wie crazy ist das? Du kannst doch nicht einfach sagen, ich vermiete dir den Stern, dann sag ich ja, und ich vermiete den auch. Und der heißt nicht Jochen Dominikus.
Ja, oder ich muss den ja auch nicht, ich vermiete den daneben, ist doch der gleiche.
Ja.
Also, ich meine, es gibt ja auch genug Sterne. Also, es gibt ja noch nicht
mal. Für jeden einen.
Ja, es gibt ja noch nicht mal irgendwie, zu wenig oder so, dass die Preise steigen oder. Ja,
aber du kannst, wer ist denn der Typ, der sagt, so, ich bin der Sternvermieter hier. Ich verkaufe die Dinger. Wie hat denn der seine Lizenz gekriegt? Wer hat es denn durchgewunken, dass der gesagt hat, ja, alles klar, dir gehört die Galaxis, du hast die Namensrechte der Galaxie. Ja,
wahrscheinlich gibt es da mehrere Lizenzgeber und die haben alle, die nennen die Sterne einfach anders. Ja, auch.
Aber
das ist der gleiche Stern.
Wer gibt die Lizenz?
ja, jeder kann das machen. Das ist kein geschützter Beruf. Auf,
dass das tatsächlich ein legitimes Geschäft ist. Ist es das überhaupt?
Ja, nee, aber man muss ja nur sagen, dass das legitim ist.
Stern kaufen.
Und jetzt kommen wir zu unserer heutigen Idee der Marktlücke im Podcast
ohne richtigen Namensfolge. Doch, ein Sterntaufen. Hier, das perfekte Geschenk für jeden Anlass. Sterntaufe Deutschland zum Beispiel. Eine Sterntaufe mit Registereintrag und Zertifikat. Was denn für ein Registereintrag? Registereintrag vom Andromeda-Nebel.
Bei sterntaufen.de.
Ja, so, hier, bestellen. Ich kaufe dir jetzt einen Stern.
Was kostet der?
Kostet nicht viel. 39,90.
Alter,
aber ich kann dir auch ein Sternbild, eine Sterntaufe oder eine Doppelsterntaufe, kostet 99 Euro. So, jetzt Sterntaufen. So, und den nenne ich Georg Pimmelmann Zahl.
Das guck, gibt.
Kriegst so eine Urkunde.
Zertifikat auswählen.
Ich möchte halt wissen, wer bestätigt mir, dass das tatsächlich dann mein Besitz ist. Nur für den Fall, dass der Stern keine Ahnung
hat. Das ist nicht dein Besitz. Du hast nur getauft. Hiermit wird dir bestätigt, dass sie den Stern getauft haben.
So, der Stern mit den Koordinaten, und dann stehen da irgendwelche komischen Koordinaten, wurde erfolgreich in das Sterntaufenregister eingetragen.
Das ist etwas Legitimes, wo sich alle dran halten. Das heißt, Wissenschaftler, die da demnächst hingucken, sagen, ja, und das ist dann hier zwischen BD37.5 und Georg Pimmelmann-Zahl.
Ja. Das ist der Georg Pimmelmann-Zahl. Auf Georg Pimmelmann-Zahl haben wir Leben entdeckt und fließend Wasser.
Dass das wissenschaftliche Anerkennung finden wird.
Ja.
Die Art der Sterntaufe. Ich glaube, da ist einfach nur irgendwer, der das macht. Und solange sich niemand erfolgreich genug beschwert, macht er das halt weiter, um damit Geld zu verdienen.
Guck mal hier, Zertifikat. Ihr Geschenkzertifikat wird auf dem qualitativ hochwertigen Premium-Papier gedruckt. Na dann, somit garantieren wir Ihnen, dass Ihr Zertifikat ein Leben lang farbtreu und dokumentenecht bleibt. Sternkarte. Sie erhalten eine individuelle, für Sie angefertigte Sternkarte. Anhand dieser Sternkarte können Sie sich mühelos am Nachthimmel orientieren und Ihren Stern innerhalb von Sekunden finden. Zudem Registereintrag. Zudem erhalten Sie einen Eintrag im Sterntaufenregister. Anhand der Taufnummer, die Sie auf Ihrem Zertifikat finden werden, können Sie Ihren Antrag jederzeit und weltweit einsehen.
Ey, das ist doch eine geile Idee. Warum haben wir die nicht gehabt?
Ja, die können sie immer noch haben. Was wollen die machen?
Bestimmt.
Das ist mein Stern?
Ja, Moment, aber das sind ja die Leute. Also entweder ist es etwas, was legitim ist, dann kann es nicht jeder machen. Oder es ist halt nicht legitim, dann ist es aber auch wertlos. Ich glaube immer noch, dass es nicht legitim
kann
ist.
Es nicht auch,
dass
kann
sie
es
da
nicht,
irgendetwas ausnutzen und sagen, ja, ich habe den hier, Melanie, der Stern ist nach dir benannt. Hm? Der heißt jetzt wie du. Gib mir Geld.
Ich glaube, genau das ist es.
Ja.
Aber immerhin 5000 zufriedene Bewertungen schon, fast 5000.
Es ist ja auch auf hochwertigem Papier gedruckt.
Oh Mann.
Aber das,
wie viel spuckt denn Google aus von diesen Firmen? Oh,
guck mal, hier gibt es sogar Sterntaufe Express, wenn du ganz schnell einen Stern brauchst.
Sterntaufeexpress.de. Das ist halt ein bisschen teurer.
Hier gibt's, warum steht da Daniel Brühl? Silvia mit Plakette auf Acrylglas. Alter, das ist das beschissenste Geschenk, das es überhaupt gibt.
Aber was ist, wenn man das kriegt, was das bekommt? Also wie reagiert man eigentlich auf schlechte Geschenke? Das ist mir, mein ganzes Leben habe ich das noch nie so richtig handhaben können.
Schlechte Geschenke?
Ja.
Naja, da sie geschenkt sind, würde ich sagen, man bedankt sich höflich und lädt die Person nie wieder ein.
Ja. Also man sagt es nicht, was ist das für ein scheiß Geschenk, ne? Oder? Naja. Habt ihr es schon mal gebracht?
Nee.
Macht man nicht.
Ne? Nee, macht das ist wirklich.
Wäre doch mal eine Erfahrung im Leben, die man machen könnte, um zu gucken, wie der andere mal reagiert, oder?
Ja.
Aber das finde ich jetzt, das ist noch nicht eines der schlechtesten Geschenke. Die Idee ist ja wenigstens irgendwie lustig.
Also, das finde ich schon.
Naja.
Obwohl, das hochzertifizierte farbenechte Papier, das sieht natürlich.
Straßennamen finde ich geil. Wenn du Straßennamen verschenken kannst.
Ja.
Das wäre doch cool, oder? Wäre das nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, dass Städte zusätzlich Kohle verdienen?
Aber die Frage ist halt, für welchen Preis? Weil du kannst ja nicht für 30 Euro oder so sagen, ich
ändere jetzt den Straßen. Das muss schon mehr. Das kann man ja nach Größe, Breite, Länge und so. Also ich meine, du kannst jetzt nicht die Mönckebergstraße oder die Kö in Düsseldorf für 30 Euro verkaufen. Die heißt ab sofort, heißt die, weiß ich nicht, Pimmelmann-Zahl. Straße.
Welchen Logistik- und Kostenaufwand es hat tatsächlich, wenn ein Straßenname geändert wird? Der muss ja auf allen Karten und so weiter muss der geändert werden. Der muss gegebenenfalls bei
Bus,
Bahn, Fahrplänen, bei allem möglichen
auch geändert werden. Ja, das stimmt. Okay, du hast mich überzeugt.
Also ich meine, das ist bestimmt möglich, aber da müsstest du vermutlich richtig viel Geld für verlangen. Wenn du jetzt die Kö umbenennen möchtest in die Etienne Gardet Straße.
Wie läuft das eigentlich bei Straßennamen? Wann wird denn da der Name vergeben? Also ich meine, komm.
Ich glaube, das kommt durch das Stadtparlament oder so, durch die.
Du hast keine
die Stadtvertretung.
Ahnung, du laberst irgendwas. Nee,
die Stadtvertretung beschließt.
Parlament.
Ja.
Habe ich schon mal gehabt, die Stadtvertretung.
Ja, die Stadtvertretung. Dann wird dann.
Die sitzen dann alle am Tisch,
ziehen
so aus einer Urne.
Naja, es ist ja so, manchmal sind ja Straßennamen nach irgendwelchen Leuten, die früher mal Scheiße gebaut haben, keine Ahnung, die immer noch irgendwie einen Namen auf der Straße haben und wo dann irgendwelche Stadtvertreter
sagen, so wie ich.
Das wollen wir eigentlich nicht, dass die Straße immer noch so heißt. Lass uns mal darüber abstimmen, ob wir die nicht umbenennen.
Ja, allgemein werden Namen ja vergeben, wenn die Straße angelegt oder geplant wird. Oder
wenn sie angelegt wird. Aber auch in so Fällen, wenn der Straßenname geändert werden soll, weil das ein schlechtes Image hat oder keine Ahnung.
Ja,
dann stellt das
eigentlich Himmlerstraße.
Dann stellt man einen Antrag, dann wird er demokratisch abgestimmt und dann weg damit. Aber wir wollen ja mit Demokratie wenig zu tun, aber wir wollen es ja kaufen.
Also. Wir wollen das verkaufen, wir wollen es zu Geld machen. Ich habe noch Demokratie eine Idee.
Ist uns egal, Hauptsache teuer.
Was haltet ihr von folgender Idee? Ihr wisst ja, dass viele Trump-Anhänger sich weigern, den Mundschutz zu tragen. Was haltet ihr davon, wenn wir Mager-Mundschütze verkaufen? Schutze.
Mager-Mundschutz.
Ja, es gibt ja die Mager-Cap, Make America Great Again, die rote Cap, ne? Die berühmte rote Donald Trump-Cap, genannt auch die Mager-Cap. Und jetzt überlegt ihr, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Wir drücken diesen dummen Spruch auf den Mundschutz. Roter Mundschutz mit Mager drauf oder Make America Great Again, so dass man die quasi, sie wollen Werbung machen für Trump, müssen das aber, indem sie den Mundschutz tragen. Also weißt du, man verwirrt sich.
Aber ist das nicht genau die falsche Zielgruppe dafür? Wäre das nicht eher für
Biden? Ja, aber wir können uns ja vor allen Dingen so rausreden. Also erstmal habe ich natürlich ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Trump-Anhänger zu unterstützen. Aber moralisch könnte man das jetzt so vertreten, man tut was Gutes, indem ja die Doofen alle eine Maske tragen und damit was Gutes tun sozusagen, ne?
Oder wenn das jetzt jemand zitiert, den Jochen, wie er sagt, die Doofen tragen alle eine Maske, dann bist du sofort
bei der. Ich wollte gerade sagen, das klingt, ich weiß genau, wie du es meinst, aber es klingt komplett verkehrt. Aber ja, genau,
hey, das ist. Ihr wisst aber, was ich meine. Also wir tun was Gutes, die tragen eine
die
Maske.
Gegner,
und die doofen.
Die Maskengegner tragen plötzlich die Maske, genau. Weil das Motiv, du hättest auch, weiß ich nicht, eine Konföderationsflagge oder ein Hakenkreuz oder was drauf machen können, keine Ahnung. Aber kann man sich das nicht zu eigen machen, dass sie sich lautstark über was beschweren und das drucken wir auf das Item, was sie am meisten eigentlich ablehnen. Verstehen Sie?
Sie werden es halt nicht tragen, dann. Das ist der springende Punkt.
Nicht alle, aber manche.
Ich glaube, der umgekehrte Fall wäre halt viel sinniger, dass du diejenigen erwischst, die sowieso es gut finden, Masken zu tragen und die dann noch Werbung machen für, keine Ahnung was, in dem Fall halt die Konkurrenz quasi für beiden. Oder aber, du druckst das auf Quark und dann hast du Magerquark. Rote Verpackung.
Wow.
Ich glaube, jetzt ist aber Zeit für das Rätsel.
Ja,
jetzt darf ich es aber machen.
Ganz ehrlich. Magerquark. Hoffentlich wird das Rätsel besser.
Ich bin echt unter Druck diesmal. Eddie hat das, glaube ich, letztes Mal gelöst. Ne?
Ich habe, seitdem wir wieder nebeneinander sitzen, jedes Rätsel gelöst.
Er hat den Punkt nicht angenommen, weil der nach dem Tipp kam.
Okay. Mir reicht es schon, dass ich weiß, dass sobald Jochen neben mir sitzt, er kein Rätsel mehr löst. Zufall?
Wow, stopp. Da muss ich nochmal ganz kurz rein. Georg, merk dir die Frage, die gibt's dann gleich. Erstmal nochmal ganz kurz einen Hinweis auf eine Partnerschaft von uns. Und vor allen Dingen könnt ihr auch noch 30 Euro und 30 Euro Gutschein absahen.
Jetzt machen wir auch ein bisschen Werbung.
Und ich bin sehr froh, dass wir heute Clark als die Clark-Versicherungs-App als Partner haben. Denn Eddie, du weißt ja, ich habe jetzt schon in der letzten Folge gesagt, ich sortiere mein Leben sozusagen. Ich habe mir schon einen Aktenschredder gekauft, dann habe ich mir ein Programm besorgt, das meine Rechnung einliest. Ja. Und jetzt gibt's was Neues, nämlich eine App, die auch die Versicherungen noch sortiert. Das ist sehr gut, denn Versicherungen können kompliziert sein, das wisst ihr. Aber der digitale Versicherungsmanager Clark, der ändert das bereits erfolgreich und bringt Klarheit auch bei euch in den
Klarheit. Der bringt Klarheit, ja. Tatsächlich eine sehr gute App, die folgendermaßen funktioniert. Ihr ladet euch diese App runter im App Store und das ist eigentlich auch noch ein relativ frisches Unternehmen, 2015 erst gegründet und mittlerweile schon über 200.000 Leute, die das machen. Ihr ladet dann in dieser App, könnt ihr eure Versicherung, die ihr bereits abgeschlossen habt, könnt ihr sozusagen hochladen und die App und der Algorithmus dieser App überprüft die und vergleicht die mit den Angeboten, die es momentan auf dem Markt gibt. Ja. So, dass ihr dort immer die besten Tarife seht und seht, okay, ey, hier, es gibt noch eine bessere Haftpflichtversicherung oder keine Ahnung, was auch immer ihr habt. Mhm. Und das wird euch dann eben dort angezeigt. Das Ganze ist natürlich kostenlos, also macht euch keine Sorgen. Ihr schließt damit auch nicht irgendwie direkt eine Versicherung ab oder sowas, sondern ihr seht erstmal nur, hier, pass auf, da und da könnte, da gibt es Optimierungsbedarf.
Genau, und falls ihr eine Frage habt, dann gibt es da die Clark-Versicherungsexperten. Die könnt ihr per Telefon, E-Mail oder Chats erreichen, ganz ohne Wartezeit. Und die helfen euch dann, sich da zurechtzufinden. Ist eine gute Sache. Außerdem haben wir uns überlegt, Mensch, wir müssen denen auch nochmal Geld rausleiern, den Kollegen. Habt ihr nicht ein bisschen Kohle, die wir unter unsere Community verteilen können? Und ja, sagt Clark, ihr kriegt jetzt 30 Euro Gutscheine, Amazon-Gutscheine. Die könnt ihr euch einfach mit der Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland, goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung, das ist ganz wichtig, da müsst ihr nämlich unseren Gutscheincode verwenden, der heißt Name 30. Und dann kommt ihr eben an die Gutscheine.
Genau. Wenn ihr zwei Versicherungen, also ihr müsst zwei Versicherungen bei Clark hochladen, so damit auch klar ist, dass ihr das Programm oder die App auch nutzen wollt. Und da passiert aber nichts. Also ihr müsst keine Sorge sein, eben man muss keine neuen Versicherungen in der App oder sowas abschließen. Und dann bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein und
und Klarheit sozusagen.
Ja, natürlich, genau. Also ihr könnt das auch noch abchecken. Die haben auch sogar eine Instagram-Seite, instagram.com/Clark-App und im App Store einfach auch nach Clark, C-L-A-R-K, muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Sagen und dann, wie gesagt, läuft das.
Ja.
Viel Glück.
Und jetzt geht's los.
Welche ungewöhnliche Technik wenden E-Mail-Scammer beispielsweise bei der Masche des nigerianischen Prinzen an, um ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen?
Welche?
Ey, da darf man doch bitte wirklich fragen, kannst du uns das nochmal vorlesen?
Nein. Darfst du fragen? Natürlich. Die Antwort lautet nein, Etienne ist dran.
Welche illegalen Methoden war das, glaube ich, ne, die Frage?
Weder noch, aber...
Der kriegt doch jetzt ein Nein, oder? Der hat eine Frage gestellt.
Nein, ja.
So, ich bin wieder dran.
Ja, aber du musst jetzt nicht so super streng sein. Du kannst doch mal die Frage nochmal vorlesen.
Ich habe übrigens heute auch so eine Mail bekommen von irgendeinem Typen, der sagt so, ich habe deinen Rechner im Griff und ich weiß, wer du bist, wo du warst und ich brauche Bitcoins von dir, 500 Euro. Und ich so, what? Wieso nur 500 Euro? Werden die jetzt bescheidener? Also erpresst man jetzt für 500 Euro schon?
Naja, weil die Chance groß ist, dass einer bei 500 Euro das Risiko eingeht, zu sagen, komm, hier sind nicht 500 Euro und damit habe ich
keinen Ruf. Wie viel, also okay. Womit hat er dich geködert, dass du glaubst, dass er wirklich Infos über dich hat?
Irgendwas muss
er schreiben.
Ich habe mir die Mail nicht komplett durchgelesen, aber der sagte, diese typischen Spam-Mails halt. Ich habe so
eine Mail nie bekommen.
Also ich hatte einen Pornoseiten. Der hatte sogar ein Passwort, ein altes von mir, das ich wirklich mal benutzt habe. Hat gesagt,
okay, das wäre schon nicht schlecht. Dann hatte er irgendwas an Infos gehabt, auch wenn sie veraltet waren.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall krass. Und er wollte auch Bitcoins.
Ja, okay. Ja. Aber ich wollte die Frage lösen. Also, jetzt sind wir total rausgekommen.
Wie war denn
die Eddie Frage möchte noch? Die Frage gerne nochmal hören, aber er traut sich nicht zu fragen. Ich wollte
die Frage immer nochmal hören, aber...
Einmal noch,
komm. Bitte, Georg.
Nee. Was ist denn los mit dem, ey? Wie nee? Also, irgendwas Illegales, Scam, E-Mails,
nigerianischer
Prinz.
Nigeria, Prinz...
Stell doch einfach
welche
Fragen.
Welche ungewöhnliche Scam-Methode? So, was ist, gehen wir nochmal sinnvoll an das Rätsel. Was denn die gewöhnliche Scam-Methode? Also, was macht man denn gewöhnlich?
Ich kann dir gerade nicht folgen.
Naja, die Frage ist
doch... Aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Naja, du suchst doch eine ungewöhnliche Scam-Methode.
Nein, die suche ich nicht.
Möchtest du wissen,
ich hasse
welches
dich,
E-Mail pro, was? Ey, jetzt stell noch mal die
Scheißfrage,
wir haben einfach noch nicht richtig hingehört.
Ich stelle euch einen Satz als Frage und ihr passt beiden irgendwie nicht auf, dass ihr euch nichts davon merkt.
Ja, mein Gedanke war, während du die Frage vorgelesen hast, sehr damit beschäftigt, ob du Scam oder Spam geschrieben hast oder gesagt hast.
Also, welche ungewöhnliche Technik, und das ist das allerletzte Mal, Leute, das werde ich nie wieder tun, dass ich die Frage wiederhole. Welche ungewöhnliche Technik wenden E-Mail-Scammer beispielsweise bei der Masche des nigerianischen Prinzen an, um ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen? Was? Kannst du die Frage nochmal stellen?
Ja, das hast du jetzt auch extra schnell vorgelesen, wie so eine zickige Lehrerin, die beim Diktat extra schwer macht.
Welche ungewöhnliche
Technik wenden E-Mail-Scammer?
Okay.
Welche ungewöhnliche Technik
wenden E-Mail-Scammer in Nigeria?
Nein. Nicht in Nigeria.
Um einen nigerianischen Prinzen. Eddie.
Also die Technik willst du wissen. Welche ungewöhnliche Technik wenden sie an?
Da fragst du ja gerade die Richtigen.
Hey Leute, ich muss wieder gesund werden, weil ich mich darauf freue, wenn ihr mal Alzheimer bekommt, wie dann das Rätsel abläuft.
Okay, warte jetzt mal. Welche
Der Spruch war nicht schlecht.
Ungewöhnliche Technik.
Dauerte ein bisschen, aber.
Also sie wollen. Okay. Sie schreiben E-Mails mit der Bitte. Ah, welche ungewöhnliche Technik. Willst du wissen, wie sie so viele Konten erreichen?
Wie sie was?
Wie sie so viele E-Mail-Postfächer erreichen. Also mit welcher Technik sie sozusagen an die Adressen kommen.
Nee.
Geht es um den Inhalt der E-Mails?
Ja.
Also es geht darum, was der Absender, der Adressat zu lesen bekommt am Ende.
Ja.
Jetzt sind wir doch mal einen Schritt weiter. Das halten wir doch mal hier fest. Also.
Ja, das stimmt. Also die Frage nach der Technik hätte natürlich auch eine sein können, mit welcher Technik benutzen sie dazu, dass sie viele Leute erreichen. Ist es aber nicht. Es geht um den Inhalt der E-Mail.
Okay. Und das ist ganz ungewöhnlich, weil der Inhalt der E-Mail so ungewöhnlich ist.
Das ist ungewöhnlich, weil der Inhalt ungewöhnlich ist. Findest du gerade ein bisschen Zeit, Jochen?
Ja, ich meine, wir sitzen hier im Schlauch, es ist hier total heiß. Du wiederholst dich beschissene Frage nicht. Wir dürfen nicht sagen, leck uns, Georg.
Ich sagte, ich wiederhole jetzt die Frage und habe dann die Frage wiederholt.
Ja gut, einmal.
Also ein bisschen
pumpig. Aber das ist aber nicht das wirkliche Wiederholen. Wirkliches Wiederholen ist aus Leidenschaft und das macht man mehrfach, bis du den Eindruck hast, wir hätten die Frage auch wirklich verstanden.
Bis ich den Eindruck habe, so viel Zeit haben wir nicht.
Okay. Also, pass mal auf, Jung.
Jo.
Die sind ganz besonders personalisiert. Nee.
Also,
aber eigentlich ist es fast sogar immer das Gegenteil, ne? Das ist ja fast immer irgendwie sowas wie Hallo Kunde oder so steht da mal als Ansprache drin. Aber gut.
Also, die wenden natürlich eine Technik an, in der sie das Bankkonto im letzten Akt immer geht es immer um ein Bankkonto, oder nicht?
Ja, also im letzten Akt geht es darum, dass sie Geld bekommen.
Ja.
Das ist ja, sonst wäre es kein Scam, wenn sie da kein Geld bekommen. Und das hat natürlich irgendwo auch was mit dem Konto zu tun, weil du vermutlich von deinem Konto Geld überweist.
Ja, die sagen doch immer, ich habe irgendwie Geld über, entweder durch einen Gewinn oder durch eine Erbschaft oder so.
Also diese nigerianische Prinzmasche, die ist jetzt auch nicht so wichtig dafür. Da geht es ja darum, dass sie sagen, du bist der Erbe eines Vermögens. Es gibt irgendeinen Prinzen, dessen unbekannter, unerfundener Sohn du bist. Und der hat riesen viel Geld. Und um es dir überweisen zu können, musst du mir, keine Ahnung was, die Bearbeitungsgebühren schicken. So, das ist so diese Masche. Und dann kriegst du halt 100 Millionen oder 10 Millionen oder weiß der Teufel. Aber das ist die Idee dahinter. Sie wollen dich dazu bringen, dass du etwas Geld ihnen gibst, im Glauben, dass du dann viel Geld zurückbekommst. Aber das ist noch nicht ungewöhnlich, das ist der Standard, das ist die Standardmasche.
Ja, das ist die Standardmasche vom nigerianischen Prinz.
Genau.
Das er will irgendwie Geld in Sicherheit bringen oder vor irgendwie schützen. Er hat das irgendwie gekriegt und will das irgendwie sicher.
Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt den, der das Geld in Sicherheit bringen möchte. Es gibt den, dessen Erbe du bist und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich immer dasselbe. Es geht um eine große Summe Geld und du musst ein relativ kleinen Betrag dafür investieren oder sollst einen kleinen Betrag investieren. Also du musst denen ja keine Millionen schicken oder so, sondern es sind dann halt ein paar hundert oder ein paar tausend.
Aber du merkst, Georg, wir kommen der Sache schon auf die Spur.
Ich habe die Masche jetzt eingegrenzt, aber die war ja auch, stand eigentlich nie in Frage. Also die war jetzt nicht das, worum es ging.
Ist Eddie noch dran?
Weiß ich nicht.
Ich hoffe.
Also, ich glaube, es gab kein Nein. Ja, also müssen
wir ja, aber ich verstehe immer noch nicht so richtig, worauf die Frage hinzieht. Welche ungewöhnliche Technik wenden E-Mails?
Das ist eine Methode.
Methode.
Eine Technik ist nicht.
Aber wir wissen, dass es um den Inhalt der E-Mails geht. Also, was steht da drin, ist ja wichtig. Ne?
Ja, ganz genau.
Ja, aber es ist eine bestimmte Variante von diesen Mails. die du wissen willst?
Eine Variante von Mails.
Nee, ich habe ja gerade gesagt, es gibt eine, wo sie wollen das Geld in Sicherheit bringen. Da hast du gesagt,
nee,
es gibt noch...
Nee, wie gesagt, darum geht es nicht.
Okay. Geht es darum... Ah nee, ich hatte ja schon gefragt, mit dem Personalisieren hatte ich ja schon gefragt, darum geht es ja nicht. Wie... Angenommen.
Das ist ja auch schwer, ne? Also, wenn Sie das personalisieren wollen würden, Sie halt bei der Masche, wir haben deinen Computer übernommen, müssten Sie ja persönliche Dinge wissen. Wissen Sie ja nicht von dir.
Ja, ja. Welche Technik? Geht es. Okay. Oh, ich habe überhaupt keinen. Also, ich weiß noch nicht mal, wie ich fragen soll.
Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Darauf bin ich vorbereitet.
Also, hat es was mit unterschiedlichen Sprachen zu tun?
Nee, nicht wirklich. Wir benutzen meistens, glaube ich, vermutlich fast alles auf Englisch.
Was ich mich frage, und ich hatte heute selber wieder so ein Anruf, das war jetzt nicht der nigerianische Prinz, aber ich hatte wieder einen Anruf aus Salzgitter, wo irgendeiner dran war, mit gebrochenem Deutsch gesagt hat, ja, hallo, hier ist Dietmar Schulz oder so, irgend so einen deutschen Namen gesagt, was schon so gelogen war, ja, hier ist Dietmar Schulz, so ungefähr, und wollte irgendwie, und so, haben Sie schon mal Kreditkarten, bla, und habe ich gesagt, bitte nicht mehr anrufen. Und dann habe ich, und dann hat er gesagt, wieso nicht, und dann habe ich einfach schon aufgelegt, und ich schwöre, ein oder zwei Sekunden, nachdem ich aufgelegt hatte, bekam ich einen Anruf aus United Kingdom. Weil die wahrscheinlich irgendwie die Telefonnummern umschalten können. Und das wäre wahrscheinlich wieder, da bin ich ja nicht dran gegangen. Eigentlich dumm, weil ich gehe eigentlich nie an unbekannte Nummern ran. Aber bei Salzgitter habe ich irgendwie gedacht, what the fuck. Naja, egal. Aber das bringt mich nämlich darauf. Wer ist denn überhaupt so dumm, bei so einer Spam mitzumachen?
Gute Frage.
Das ist ja die Frage, weil jeder kennt ja diese Scheiße. Und warum?
Mein Vater nicht.
Irgendwie muss es ja ein Erfolgsrezept geben oder irgendwas muss ja klappen.
Exakt, das ist es. Darum
geht
es.
Oder
du bist auf dem richtigen Weg.
Also die Frage ist ja, wie schaffen Sie es mit dieser E-Mail, nicht so Leute wie uns, die das kennen, zu erwischen, sondern jemanden, der das liest und sich denkt, ach guck mal hier, der Prinz aus Nigeria, der braucht meine Hilfe. Dem helfe ich. Und da habe ich auch noch was von. Das ist doch klar. Gisela, hol mal gerade die Bankpapiere. Also, wie kriegen die, sag ich mal jetzt böse gesagt, die Dümmsten, der Dummen dazu, da mitzumachen?
Ich glaube, ich weiß es.
Indem sie...
Sie gaukeln, wir denken jetzt einfach mal frei, Georg, sie gaukeln vielleicht vor, dass sie was Gutes tun. Also, ach nee, Quatsch. Das ist so Quatsch. Also, dass sie vielleicht die Polizei sind.
Sie sind aber doch schon der Prinz.
Nee, das steht. Der
nigerianische Prinz ist Polizist?
Nein, da stand in der Frage, war jetzt nicht davon auszugehen, klar, dass der nigerianische Prinz, der kommt da vor. Aber wie? Das stand nicht in der Frage. Also, es könnte ja auch sein, zum Beispiel, dass diese Mail davor warnt, dass der nigerianische Prinz wieder E-Mails schickt. Achtung, nicht darauf antworten. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, schicken Sie uns 2 Bitcoins. Also wir sind ja relativ dicht dran. So verstehe ich das richtig, Georg?
Nee.
Also.
Ich habe gerade jetzt das Grundprinzip der Frage verstanden. Soweit sind wir. Aber jetzt müsst ihr halt rausfinden, ne, worum es geht.
Merkst du, dass wir so ein bisschen... Können wir nicht eine neue Frage kriegen? Okay, es ist ein Nein, ne? Alles klar. Gut, wir geben unser Bestes, aber du merkst, wir schwimmen hier ein bisschen.
Also ihr habt ja quasi noch gar nichts gefragt. Ihr seid gerade so weit, dass wir wissen, dass es darum geht, jemanden zu finden, der auf diese E-Mails antwortet. Das ist quasi sehr nah dran an der ursprünglichen Frage.
Okay, also wir haben uns noch keinen Millimeter weit fortbewegt. Okay.
Ja, naja, wir wissen, dass es nichts Technisches ist, also nichts im Sinne von...
Also geht es um eine bestimmte Art der Formulierung?
Was ist für dich eine bestimmte Art der Formulierung?
Also, dass sie zum Beispiel so schreiben, dass du antworten musst und dadurch durch das Antworten
wissen sie schon. Ja, geht in die richtige Richtung, ja.
Also, wenn du antwortest, bist du schon ausgewählt sozusagen, weil es das Gegenteil von ignorieren oder löschen ist.
sagen wir so, du bist, was heißt, du bist ausgewählt, aber der Schritt, dass du antwortest, ist mega wichtig für sie. Weil sie schicken eine Mail halt raus, es gibt jetzt ein bisschen Tipps, die schicken so eine Mail halt raus an Tausende oder Hunderttausende oder sogar Millionen Leute. Das heißt, wer ihnen Feedback gibt, auf das sie ja dann ihrerseits antworten müssen, ist mega wichtig in diesem Prozess, weil es ja nicht unendlich viele und natürlich idealfall auch nicht null sein sollten.
Okay.
Das heißt, viele Tipps auf einmal.
Das heißt, wie schaffen sie es daraus denn zu filtern, dass es keine Schwachsinnsantworten sind?
Ich hab's.
Ja, du hast es dann bitte.
Also pass auf, in der Mail steht drin, wenn Sie nicht daran interessiert sind, dann legen Sie die E-Mail mit einem Klick auf diesen Button in Ihren Papierkorb. Und zack.
Aber das würde ja bedeuten.
Und dann was?
Dass alle, die das nicht in den Papierkorb legen, interessiert sind. Woher sollen die außerdem wissen, ob du sie
im Papierkorb also in,
was dann passieren soll?
Na, in der Mail ist ein Link zu irgendwas und wenn die da draufklicken, weil sie denken, es ist die Ableger für den Papierkorb, haben sie sich schon zurückgemeldet. Und dann haben sie also schon eine E-Mail verifiziert sozusagen, das meine ich. Also in der E-Mail ist ein Fake-Papierkorb.
Unsubscribe.
Ja, du? Irgendwie sowas, genau. Ja, wenn sie kein Interesse am...
Deabonnieren sie diesen Newsletter-Link, wenn du den klickst.
Ja, irgendwie sowas. Gehe ich da auch nicht.
Nee, genau Gegenteil eigentlich eher. Also die haben nichts davon. Die hätten nichts davon, wenn sie auf die Art und Weise deine E-Mail-Adresse, was haben sie denn davon?
Es ist eine Telefonnummer. Es ist eine Telefonnummer.
Was ist eine Telefonnummer?
Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Geben sie eine Telefonnummer an, die man anrufen soll, wenn man sich näher damit beschäftigt. Also die müssen ja irgendwie rausfiltern, wer ernsthaft bereit wäre, da reinzufallen. Genau. Und dazu brauchen sie ja irgendeine Form von Sieb. Sie müssen ja irgendwie die Spreu vom Weizen trennen. Und das
Sieb ist, was ich suche.
Genau, das Sieb ist in dem Fall irgendetwas, wo der Empfänger dieser E-Mail ja aktiv werden muss.
Das ist jetzt nicht zwingend das Sieb, aber das Sieb wird angewendet auf diejenigen, die sich zurückmelden, nehme ich mal an. Oder ja, sorgt vielleicht auch dafür. Ja.
Okay, dann gibt es eine Kontaktaufnahme. Eine persönliche Kontaktaufnahme.
Wenn jemand Kontakt aufnimmt, dann gibt es eine Kontaktaufnahme, ja.
Also die antworten dann auch da drauf?
Ja.
Ernsthaft? Wenn man dem nigerianischen Prinz zurückschreibt, kriegt man eine Antwort? Die
müssen dich dazu bringen, dass du ihnen Geld überweist. Und dafür ist ein gewisses Maß an Interaktion notwendig, ja.
Und dann erwarten sie, dass drehen die den Spieß um und sagen ja, damit wir ihnen dieses ausgewählte Geld geben können, müssen wir aber irgendwie verifizieren, dass sie das auch sind.
Die Masche haben wir ja eben, ich erkläre sie vielleicht nochmal, aber die Masche ist, dass sie sagen, wir haben Geld, damit du es bekommst, gibst du mir Geld. Das ist die Masche.
Ja, aber Masche und Technik ist doch das Gleiche. In dem Fall.
Naja, aber bei den Fragen, die du gerade stellst, bin ich mir halt nicht sicher, ob es in die richtige Richtung geht.
Also ich check's nicht.
Du musst
also
denen quasi freiwillig Geld geben. Das ist das Ziel dieser Übung.
Ja, aber was willst du denn dann wissen?
Was will ich wissen? Was sie machen, um zu erreichen, dass möglichst viele Leute ihnen Geld geben, will ich wissen.
Okay. Es geht auch nicht darum, wen sie ursprünglich ansprechen. Die erste E-Mail-Verteilung, die ist total random, ja, die geht an die ganze Welt. Du willst das Sieb hinterher, und zwar wie, wenn man sich auf die E-Mail meldet, wie kommt es dann zum
Kontakt? Ich will das Wort Sieb nicht benutzen, weil ihr damit möglicherweise was anderes meint als ich. Ich will wissen, was sie machen, haben wir ja schon geklärt, es geht um den Inhalt der E-Mail. Was steht da drin, was dafür sorgt, dass sie möglichst viel Geld machen, um es ganz einfach zu formulieren?
Ja,
schicken Sie uns ein bisschen Geld in Ihrem Namen auf dieses Konto, damit wir sehen, dass Sie es ernst meinen.
Das ist ja zum Beispiel die Menge des Geldes, die jemand fordern würde, ist ja durchaus auch nicht ganz unwichtig.
Ja, es ist ein ganz kleiner Betrag.
Wenn jemand sagt, ich möchte 5 Euro haben, dann das ist zu wenig als Bearbeitungsgebühr, und selbst wenn es funktioniert, lohnt es sich vielleicht nicht. Wenn du sagst, ich will 5 Millionen Euro, dann wirst du kaum jemanden haben, der überhaupt die Menge hat, um zu überweisen. Also das spielt auch eine Rolle, welchen Betrag
ist es.
Aber
denn,
es ist nicht in der Suche, der Betrag.
Ich habe jetzt das letzte nicht ganz verstanden.
Der Betrag ist nicht das, wonach ich suche, sonst hätte ich dir gerade auch nicht erklärt.
Okay. Wäre doof. Okay. Ja, okay. Ja. Okay. Gut. Also, man überweist denen was. Und das machen viele, weil der Betrag nicht so hoch ist, aber ohne den Betrag geht es ja nicht. Aber
nee, nichts davon ist eher so per se richtig, aber wir suchen gerade danach.
Scheiße, ich komme mir so doof vor, Georg.
Erstmal, also ich weiß nicht, ob es viele machen. Ich weiß auch nicht, in welchem Betrag sich das für die lohnt, wie ich gerade sagte, aber darum geht es ja auch nicht. Überleg dir doch einfach, wir machen das mal umgekehrt. Du bist jemand, der Geld von Leuten haben möchte mit dieser Masche. Was sind die Überlegungen, die du anstellst?
Also ich würde erstmal, wem schreibe ich eine Mail? Der muss ja schon so bräsig sein, dass ich, wenn ich weiß, dass der so bräsig ist, dann ist das schon mal gutes
Opfer. Das läuft ja über irgendwelche Bots, die E-Mails aus dem Internet rauslesen und dann wird es daran gespammt.
Ja.
Wahrscheinlich, oder? Also wahrscheinlich wirst du keine Informationen über denjenigen haben, weil das viel zu umständlich wäre für jede einzelne.
Weil ich kann ja allen was schicken, da sind dann ja auch alle doofe drin,
Genau, du wirst vermutlich gucken, dass du möglichst viele Leute. So,
das ist also nicht dein Feld. Dann muss ich rechnen, wenn sich da welche zurückmelden, wie kann ich sie denn möglicherweise in einem persönlichen Gespräch dann davon überzeugen, dass sie mir doch noch mehr Geld schicken wollen?
Das ist ein Teil der Frage natürlich. Wenn du sie quasi hast und sie sich zurückgemeldet haben, wie kriegst du sie danach dazu, tatsächlich bis zur Interaktion zu gehen, also zur Transaktion des Gelds? Kann es sein, dass er nur sagt, worum genau geht's? Und dann sagst du, ja, du musst mir Geld überweisen, dann kriegst du Geld von mir. Und er sagt dann, nein, das ist für dich ja scheiße.
Ja. Und so weit
also sind wir. Also als Scammer.
Naja, aber ich habe ja, damit Geld fließt, brauchen wir Konten. Oder? Läuft über Bitcoin, das halte ich aber in dem Fall für ausgeschlossen, weil es zu kompliziert ist, überhaupt davon auszugehen, dass Leute das wissen, wie das geht. Also glaube ich über normale Kontobewegung, Überweisung.
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
Das heißt, in diesem Brief, in diesem E-Mail, in der Spam-Mail oder Scam-Mail. Also,
genau, technisch gesehen Überweisung, das weiß ich nicht, oder ob das Western Union oder weiß der Teufel, aber im Großen und Ganzen läuft es so ab, ja.
Und da gibt es dann den Auftrag, erstmal eine kleinere Summe vielleicht zu überweisen auf ein Konto, wo dann der nigerianische Prinz sein Geld auch drauf überweisen kann. Also ein Vermittlungskonto oder sowas.
Könnte sein, dass es das gibt. Das hat jetzt aber nichts unmittelbar mit der Methode zu tun, nach der wir fragen. Ich schätze eher nicht. Ich schätze eher, dass es so ist, dass du quasi als Scammer dein Etienne-Konto hast und du sagst, hey Georg, gib mir dein Geld. Und ich sage, okay, ich überweise Geld auf dein Konto und dann warte ich hoffend, dass du mir dann die Million überweist, was du natürlich nicht machst. Ihr habt eben mal gesagt, wer ist denn so dumm und macht da mit? In die Richtung müsst ihr weiterdenken.
Ja, alte Menschen, Internet, nicht internetaffine.
Auch, ja.
Kinder.
Naja gut, Kinder bringen dir nichts, weil sie keinen Zugang zu Geld haben, dass sie dir rüberwachsen
lassen. Naiv, dumm.
Ja, genau.
So,
ja. Genau.
Dumme Menschen.
Wie findet man denn raus in der Mail, dass jemand dumm ist?
Richtige Richtung.
Dass er antwortet überhaupt.
Zum Beispiel, ja, das natürlich.
Oder dass er auf eine URL in dieser Mail klickt oder eine Telefonnummer anruft oder ein Konto da überweist.
Wobei das halt nicht notwendigerweise bedeuten würde, dass derjenige dumm ist. Ich gebe noch mal ein bisschen Tipps. Wenn du eine E-Mail von deiner Bank bekommst, eine ganz normale E-Mail von deiner Bank, die dich bittet, dort zurückzurufen, bist du ja nicht dumm, oder?
Nee.
Also nicht zwingend.
Ja, aber es ist ja nicht von irgendeiner Bank, sondern vom nigerianischen Prinzen.
Mhm.
Und der ist jetzt Bankmitarbeiter bei der Stadtsparkasse oder was?
Nee, der ist nicht Bankmitarbeiter bei der Stadtsparkasse. Ich will damit nur sagen, nicht jede Art von Rückmeldung, selbst wenn es sich um etwas handelt, was nicht legitim ist, ist ja zwingend dumm.
Nee, nicht jede, aber
richtig.
Aber es gibt die halt schon. Weil
der Einzige, der dumm ist, das sind wir beide, glaube ich, weil wir so völlig auf dem Schlauch stehen. Also,
machen wir es anders, dann stelle ich eine Gegenfrage. Woran würdest du denn merken oder wann würdest du denn glauben, dass das Antworten auf eine E-Mail dumm war?
Wenn sie offensichtlich Scam oder Spam ist.
So, wieder in die richtige Richtung. Jetzt haben wir es fast gelöst, aber mehr kann ich nicht in den Mund legen. Dann löse ich es wieder für euch, wie beim letzten Mal.
Also sie verschleiern den Absender. Das klingt durch gescheite URLs oder so, dass dann da zum Beispiel Amazon steht, weil gibt es ja Spam-Mails, wo dann wirklich auch Amazon.com in dem Versender steht, obwohl es gar nicht von denen ist. Verschleiern ihre, Alter, ich weiß es nicht. Mit einer Signatur, Unterschrift von Gerhard Schröder. Leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr.
Ich bin auch, ich oute mich, ich bin doof, ich stehe vom Berg.
Du hast uns genug demoralisiert jetzt, Georg.
Soll ich es auflösen?
Ja, bitte.
Ja, bitte.
Indem sie das Ding absichtlich möglichst schlecht machen. Es soll möglichst billig aussehen, es sind Rechtschreibfehler drin und so weiter und so fort. Den Scammern bringt es nichts, falsch positive Rückmeldungen zu kommen. Falsch positiv heißt, jemand antwortet ihnen, macht aber im Endeffekt keine Transaktion. Das kostet sie halt unendlich viel Zeit. Wenn du dich meldest bei denen, Jochen oder Etienne, und dann vergehen 3 E-Mails, die hin und her geschickt werden, nur damit du feststellst, ich war von Anfang an skeptisch, haben die da nichts von. Das ist eine Katastrophe für die. Es ist nicht schwer für die, möglichst viele Leute anzuschreiben. Der wichtige Teil ist, wenn Feedback kommt, dann von Leuten, die möglichst in die Zielgruppe fallen, die blöd genug ist, anschließend Geld zu überweisen. Wenn sie Rechtschreibfehler reinmachen und dann heißt es nicht Sparkasse, sondern Spaßkasse und anstatt, keine Ahnung was, der typische Look von der Banken-E-Mail ist es halt in Comic Sans und in bunten Farben geschrieben, denkt sich halt jeder vernünftige Mensch, das ist doch fake. Und das ist gut so, dass er das denkt, weil er eben sowieso nichts überweisen würde. Es gibt einen Wissenschaftler mit Schwerpunkt auf Analysen von Betrügereien, der sagt, sie wollen dich gar nicht, weil bei dir sowieso nahezu keine Chance besteht, dass du auf ihre Masche reinfällst, erklärt Cormac Harley, Wissenschaftler mit Schwerpunkt auf diese Art von Analyse. Sie wollen jemanden, der diese völlig lächerlichen, von Fehlern wimmelnden E-Mails sieht und sich trotzdem denkt, ein nigerianischer Prinz möchte mir Millionen überweisen, klingt plausibel. Okay. Also sie machen möglichst schlechte E-Mails. Wann immer ihr euch denkt, wenn ihr so eine E-Mail seht und da steht der Name falsch geschrieben, dann eben statt Amazon steht da plötzlich irgendwie eine GMX-E-Mail-Adresse. Und die ganzen Warnlampen, die angehen, wenn man so typische Scam-Mails bekommt, sind das, was die haben wollen. Das ist kein Fehler oder Dummheit in ihrer Masche.
So, die filtern schon mit dem Anschreiben, dass das so...
Ja, aber wo ist denn die perfekte Größe zwischen immer noch glaubwürdig genug, um überhaupt zu checken, worum es geht.
Das ist der größte Trick, glaube ich, dabei. Also genau das ist halt, sind halt die Parameter, an denen sie vermutlich schrauben. Es voll, so voll Fehler zu machen, dass überhaupt noch wer antwortet, dann einen Betrag zu finden, von dem man glauben kann, den würde einem auch jemand überweisen. Und ja, dann eben diese Arbeit zu investieren, jemanden in 3 oder 4 Folge-E-Mails, natürlich möglichst schnell davon zu überzeugen, auch tatsächlich die, keine Ahnung was, 1.000 Euro, nehme ich mal an, irgendwie sowas in der Größenordnung wird das sein, auf deren Konto zu überweisen. Und was ist mit dir? Du möchtest drinbleiben, draußen bleiben? Weißt du nicht?
Ich habe wirklich immer gedacht, so blöd kann doch keiner sein, so eine E-Mail aufzusetzen. Und ich glaube, wir haben das alle gedacht, oder?
Ja, natürlich, weil wir auch diejenigen sind, die auf sowas üblicherweise nicht reinfallen. Es gibt halt mit Sicherheit auch irgendwelche anderen Maschen, wo dann irgendwie mit Würmern und Trojanern und weiß der Teufel was gearbeitet wird, wo sie halt versuchen, dass du einfach nur durch einen Klick ihnen Zugriff gibst auf ein Konto von irgendwas oder auf ein Passwort. Aber das ist ja schon, das bedarf ja schon einer hohen technischen Kenntnis. Diese Scammer sind ja im Prinzip so mehr oder weniger so technikaffin wie du und ich und versuchen einfach nur, jemanden zu finden, der blöd genug ist, ihnen Geld zu geben. Als würden sie halt auch, keine Ahnung, von Tür zu Tür gehen, klingeln und versuchen, dir irgendwie Geld aus der Tasche zu leiern. Und deswegen gibt es auch den Tipp, in Anführungsstrichen, was man dagegen tun kann oder wie man helfen kann, das einzudämmen. Und der einzige Tipp, der gegeben wird, ist, wenn du weißt, dass es offensichtlich falsch ist, dann antworte denen und verstrick sie in Gespräche. Denn das wird dazu führen, dass ihre Masche halt nicht mehr erfolgreich ist. Wenn sie
also auf gut Deutsch müssten wir dazu aufrufen, alle dem nigerianischen Prinz zu antworten.
Genau.
Ey, Digga, was geht? Wie krass, Erbe oder was? Ich mach voll mit, wo muss ich ihn überweisen, ey?
Das ist ärgerlich für die Typen überhaupt, wenn sie halt wissen.
Also das mache ich noch heute.
100 Antworten ist halt nur eine von jemandem, der vielleicht überhaupt Geld überweist.
Also Hausaufgabe für uns alle drei, die nächste Mail zu beantworten und dann hier die Antwortkorrespondenz vorzulesen. Ich bin gespannt.
Das ist natürlich eine Art von E-Mail, die deine E-Mail verifizieren möchte, um sie dann weiterzuverkaufen. Dann schreibst du damit genau ins Klo.
Das ist natürlich scheiße.
Das würde ich jetzt mal reinschmeißen in die Runde.
Also, du hast den Punkt, Georg, oder was?
Ach, ich kriege auch Punkte. Ich kriege Punkte, wenn ihr nicht löst, ist gut.
Aber ich bin jetzt zumindest, wir waren zwar schlecht, aber jetzt sind wir schlauer.
Ja.
Puh,
patreon.com/podcastohnenamen. Wenn ihr auch nach diesem Rätsel immer noch Bock habt, uns zu supporten, dann kommt auf unsere Patreon-Seite, da haben wir ein Hour, ein Ask Us Anything, da könnt ihr Fragen reinschreiben.
Ja.
Und dann gehen wir in jeder Folge darauf ein.
Ich habe eine schöne von Sören.
Ja,
habt ihr Schubladendenken, was bestimmte Berufe betrifft? Was denkt ihr zum Beispiel von Friseuren, Anwälten, Lehrern, Ingenieuren, Maurern, Verkäufern und so weiter? Danke für den Podcast und Barlow, weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Fangen wir mal mit den Friseuren an. Gibt es da so Schubladendenken, die man hat? Die quatschen.
Wie, die quatschen?
Friseure quatschen so viel.
Okay.
Es ist ein Schubladen. Es geht
du musst es halt, du musst den Beruf auch nennen.
Friseur,
du sagst, einfach nur gesagt, die quatschen.
Ich habe gesagt, fangen wir mit den Friseuren an.
Ach so, okay.
Die quatschen. Hab ich gesagt, die quatschen, sagt man ja so.
Ja, ich glaube, Klischees gibt es natürlich zu vielen Berufen, aber ich habe da kein großes Schubladendenken irgendwie. Also, obwohl, es stimmt nicht. Man hat schon so das Gefühl, dass Anwälte irgendwie Schweine sind, oder? Und trotzdem ist man froh, wenn man einen geilen Anwalt hat.
Also Abmahnanwälte, das sind Schweine.
Abmahnanwälte. Ja, aber auch, kennt ihr das nicht, das ist manchmal so, ich habe mich neulich mal im Zuge mal wieder interessiert, ich habe mich neulich mal wieder interessiert für dieses Attentat da von, wie heißt der, Breivik, wie heißt der?
Nee, Breivik.
Breivik, Anders Breivik. Und habe mich da so ein bisschen reingelesen. Und weil ich wissen wollte, was ist jetzt eigentlich aus dem geworden und so, was ist da eigentlich da passiert?
Zum Knast.
Ja, und dann habe ich gelesen so, und dann hat er ja auch einen Anwalt, einen Staatsanwalt, der dann aber für ihn wirklich das Beste rausholen muss.
Moment, ein Staatsanwalt?
Nein. Oder nee, ein Rechtsanwalt.
Rechtsanwalt.
Der dann irgendwie versucht hat, während der Klage irgendwie auf dies, das und Strafminderung, der ist verrückt, der muss in, oder auch jetzt bei Harvey Weinstein oder weiß ich nicht, die versuchen natürlich immer das Beste, das ist ja auch eigentlich im Sinne des Rechts, das Beste für ihren Klienten rausholen. Aber irgendwie, du hast dann Typen, der irgendwie 50 Kinder getötet hat oder Jugendliche oder noch mehr. Wie viel waren das? Ich weiß es nicht mehr genau.
Viel, ja.
Ja. Der die auf eine, also ich werde jetzt auf dieses Ding gar nicht eingehen, weil es zu krass ist. So. Und dann sitzt da aber ein Anwalt, der immer noch versucht, Interessen von dem zu vertreten. Ich finde das irgendwie, ich meine, klar, kann man machen, aber du musst schon irgendwie ein spezifische Sorte von Mensch sein, dass das dein Beruf ist.
Aber der umgekehrte Fall ja auch. Also die Staatsanwälte, die versuchen jemanden im Prinzip möglichst lange in den Bau zu bekommen, auch dann, wenn eigentlich erheblicher Zweifel daran bestehen müsste, dass derjenige überhaupt schuldig ist.
Also sind wir uns einig, Anwälte.
Ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man halt sagt, ich finde es, ich würde es nicht gerne, ich würde so einen Typen nicht gerne verteidigen, wenn ich im Prinzip weiß, er hat die Tat zugegeben oder es besteht kein Zweifel daran, dass er der Täter ist. Und ich muss dann versuchen, irgendwie das Beste für denjenigen rauszuholen.
Das ist halt lustig. Ich habe selber Rechtswissenschaften studiert. Ich wollte selber mal Anwalt werden. Das ist aber einfach irgendwie, es ist auch ein undankbarer Job, weil du musst ja dann auch verteidigen. Es ist, so sieht es ja auch das Gesetz vor. Du musst ja gewisse Jobs machen, auch wenn du nicht hundertprozentig davon über oder weiß ich nicht, dahinter stehst, jetzt moralisch gesehen oder so. Aber es ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Job, dass es die Leute gibt. Aber das sind, glaube ich, trotzdem bestimmte, nicht alle, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber weiß ich nicht, schon ein besonderer Schlagmensch, oder? Keine Ahnung.
Ja, vor allem, was sie sich, also die setzen sich ja zum Teil erheblichen Gefahren selber auch aus. Weil es ja Leute gibt, die nicht begreifen, dass das nun mal die Aufgabe von jemandem ist, auch Leute zu verteidigen, die schuldig sind. Und dass du dann Anwälte hast, die bedroht werden oder sogar getötet werden, weil es irgendjemandem nicht passt, dass sie jemanden verteidigen, den sie für schuldig halten. Oder der es vielleicht sogar ist. Gibt ja beide Fälle. Es gibt ja die Fälle, dass man nur glaubt, derjenige sei schuldig, ohne dass es bewiesen ist. Und dann gibt es ja diejenigen, wie beim Breivik, glaube ich, der es zu. Ich glaube, er hat es zugegeben. Ich weiß es nicht.
Oder stell dir mal vor, du bist Scheidungsanwalt, Alter. Was du da teilweise für Leid mitkriegst und für Hass und irgendwie Fiesigkeiten, die da ausgetauscht werden. Und das ist dein Job. Oh, heute habe ich wieder hier Familie Schmidt-Huber und der Frau nehmen wir heute alles weg.
Aber das finde ich jetzt moralisch gar nicht mal so schlimm. Ich meine, du hast zwei Leute, die sich so oder so trennen wollen, da kannst du ja nichts für.
Nicht moralisch. Ich sag nur, es ist einfach ein harter Job. Es ist einfach als Anwalt ein heftiger Job, das machen zu müssen, weil du mit so vielen Kollateralschäden auch zusammen zusammentriffst, so, weißt du, das ist ja einfach heftig, einfach auch eine psychische Belastung für dich als Berufsausübenden.
Einfacher ist das
dabei. Oder ist wie Feuerwehrmann.
Das finde ich ein cooler Job.
Ein cooler Job, Leute aus dem, tote Leute aus dem Auto zu schnitzen? Mal,
also ich würde es nicht gerne machen, aber ich finde, ich habe einen großen Respekt. Wir ja, alle natürlich. Haben großen Respekt.
Das geht ja auch nicht darum. Natürlich habe ich Respekt vor Feuerwehrmännern, aber es ist doch ein knallharter Job, wo ich mir überlege, ey, was du für schlimme Sachen du siehst, die du für den Rest deines Lebens mit dir rumschleppst.
Ich hatte mal einen Feuerwehrmann interviewt und dann hat er mir gesagt, ja, wissen wir jetzt alle, man stirbt ja nicht durch die Flammen, sondern durch den Rauch. Und er hat dann mal erlebt, dass praktisch die Kratzspuren an der Tür von innen so tief waren, weil jemand aus der Tür nicht mehr rausgekommen ist und dann sich dann in die Tür verkrallt hat. Und er meinte, das war mein schlimmstes Erlebnis, was ich je hatte als Feuerwehrmann.
Oh Gott, das klingt auch fürchterlich.
Ja, weil er auf der Flucht sozusagen nichts mehr gesehen hat und da raus wollte. Oh Gott. Gute Laune Podcast.
Ja, ey, auf jeden Fall. Deshalb muss man auch vorsichtig sein, wie man über Berufe urteilt, weil man auch oft nicht so wirklich Bescheid weiß, was so hinter den Kulissen und was das für Menschen sind und so.
Also ich glaube, dass es grundlegend mit Sicherheit so ein paar Schubladen gibt, die, also wo man Leute reinsteckt, die einen bestimmten Beruf ausüben. Also ich würde halt nicht davon ausgehen, dass der durchschnittliche Friseur oder Friseurin dir die Superexperten, keine Ahnung was, in hochwissenschaftlichen Themen oder so sind, weil sie sich dann vermutlich andere Berufe gesucht hätten. Aber was so Moral oder sonst was angeht, glaube ich, da gibt es jetzt bis auf wenige Ausnahmen wenig Sachen, wo ich glaube, dass man da besondere Schubladen für braucht.
So naja, eine Schublade für einen Maurer hätte ich noch. Ne? Bier trinken, schön morgens schon, eine Blauze haben, so ein Rippunterhemd tragen auf dem Bau. Aber ich finde die Maurer eigentlich ganz cool. Die bauen so Häuser, können schwere Steine schleppen. Und das sind harte Jungs. Die stehen dann in der Sonne und schleppen Steine und hauen den Zement da in die Betonmischmaschine. Und spachteln.
Ich bin immer beeindruckt von Leuten, die irgendwas, also die irgendeine Art von handwerklicher Begabung haben, so wie wir schon mehrfach festgestellt haben, die wir alle nicht so extrem haben.
Ja, ich bin ein sehr guter Elektriker.
Ich jetzt auch so sehe ich das auch nicht. Also ich habe hier Lego Technik zurzeit am Start. Läuft. Also.
Hast du noch eine schöne Frage?
Ich finde hier von Alexander Wagner, wart, seid ihr gut im Freunde finden?
Sucht man die? Oder
also muss man?
Also geht man, ich bin heute Abend mal auf der Rolle, ich muss mal ein paar Freunde suchen.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen unglücklich formuliert mit dem Finden, aber ich glaube, er will wissen, ob uns das leicht gefallen ist, Freundschaften zu schließen oder eher schwer.
Ich stecke ja die Menschen oftmals in Schubladen, so machen wir eigentlich alle, ne, wenn wir jemanden sehen, oder? Da haben wir doch direkt schon so ein Bild, der ist so und das ist bestimmt ein Arschloch, netter Kerl. Nee? Wartet ihr mal? Habt ihr nie Vorurteile? Und so mit dem unterhalte ich mich nicht, weil das ein Idiot ist.
Ich habe in meinem Leben noch nie ein Vorurteil gehabt.
Also wenig.
Nur gegenüber Leuten, die an der Ampel nicht den Scheißknopf drücken.
Ich verurteile Menschen tatsächlich immer vorher und die haben nie eine Chance, dann
also ich gehe immer davon Freund aus, zu werden. Wenn ich jemandem begegne, den ich nicht kenne, dass der halt ein potenzieller Freund ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, jeder, dem...
Ernsthaft, dem ich, Georg? Dem ich, ja. Das ist Bullshit. Absolut.
Nein, ist es nicht.
Du gehst immer davon aus, dass das ein potenzieller Freund ist.
Ja, also jemand, der mir freundlich gegenübersteht. Nicht, dass es mein bester Buddy wird. Nicht jeder auf der Straße wird mein bester Buddy, aber dass es jemand ist, der ein freundlicher, netter Mensch ist. Davon gehe ich grundsätzlich aus.
Warum?
Weil die meisten Leute es sind.
Das ist nicht meine Erfahrung. Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung.
Ich meine, wie erlebst du es häufig, dass du nett zu jemandem bist und der einfach nur ein Arschloch ist? Ich nicht.
Nee, umgekehrt. Egal wo,
auf der Straße oder irgendwie, wenn du, keine Ahnung, wenn du beim Amt anrufst, irgendwas, wenn du mit Leuten in Kontakt triffst, in so einen ersten Kontakt und bist selber halt nett und freundlich, sind es die Leute doch auch. Meistens.
Weiß ich nicht. Also
immer Leute, bei denen es nicht so ist, aber üblicherweise sind sie.
Aber es geht ja auch nicht darum, jetzt kommen wir schon wieder vom Thema ab, es geht nicht darum, freundliche Menschen zu finden, sondern die Frage ist, warst du hast auch nicht viele Freunde.
Nee, ich sage auch nicht, dass ich viele Freunde habe, ich sage nur, dass ich...
Ja, aber das war ja die Frage, warst du gut im Freunde finden?
Nein, Jochen hat doch gerade gesagt, dass er Leute in Schubladen steckt und dann habe ich gesagt, ich stecke Leute nicht in Schubladen, also nicht so schnell
zu. Nein, aber Jochen hat das gesagt, weil er gemeint hat, dass er deshalb nicht leicht Freunde findet oder nicht?
Ja.
Der Umkehrschluss wäre ja dann, dass du leicht Freunde findest, weil du das nicht machst.
Nein, der Umkehrschluss ist nicht, dass man leicht vorne
Das kommt findet. Davon, dass du eben die Frage eben nicht nochmal vorgelesen hast, Georg. Das hast du jetzt davon.
Wieso ist das schlimm? Nee, ich versuche es einfach nur zu verstehen.
Wenn du natürlich Leute hast, die du in negative Schubladen schmeißt, könnte ja auch positive Schubladen geben, dann kann natürlich daraus folgen, dass du die Menge derer verkleinerst, die deine potenziellen Freunde sein könnten. Aber das folgt dir im Umkehrschluss nicht, dass du, wenn du das nicht machst, dass du plötzlich viele Freunde hast.
Ja, aber es erhöht die Chance, dass du viele Freunde findest.
Es kommt darauf an, was deine persönlichen Maßstäbe sind für jemanden, den du als Freund betrachtest oder ab wann du ihn als Freund bezeichnest und was du halt machst, um mit Leuten befreundet zu sein oder ne, zu werden, wie auch immer. Ist ja nicht jeder gleich. Es gibt ja Menschen, die super mega sozial sind und die nichts anderes machen, als sich jeden Tag mit anderen Leuten zu treffen, jemanden zu sich einzuladen, zu anderen zu gehen, eingeladen zu werden und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht jedermann so.
Boah, das ist ja widerlich.
Ja, aber es gibt ja Leute, die macht das total viel Spaß, die finden das richtig geil.
Ich weiß, ich meine nur Spaß. Aber ich glaube einfach, je älter man wird, desto schwerer ist es, Freundschaften zu schließen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist oder so, aber mir fällt es auf, man lernt viele Leute kennen, die man mag oder so, aber so richtig Freundschaften schließen, weiß ich nicht, wird nach der Schule, finde ich, immer schwerer. In der Schule ist es irgendwie einfacher. Noch in der zur Schulzeit.
Ja, da haben wir andere Ansprüche an das, was man Freund nennt. Da ist ja derjenige, mit dem man klarkommt, der am Tisch neben einem sitzt, der quasi schon ein Freund oder der Nachbar, der genauso alt ist.
Und man sieht sich halt auch fast jeden Tag, hat die gleichen Interessen, Aufgaben, Lebenserfahrungen in einer gewissen Art und Weise. Das gibt es ja in der Form dann nicht mehr, wenn man in die offene Welt entlassen wird. Also ich finde es schwerer. Ich finde es schwerer, aber ich bin auch so ein bisschen soziophob geworden irgendwie. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es eigentlich.
Das ist natürlich noch die Frage, also was und ab wann zeichnet jemand als Freund aus? Weil ich habe viele Leute, die ich zum Beispiel online kennengelernt habe. Es wird jetzt Leute geben, die sagen, das sind ja dann keine richtigen Freunde. Wo ich mich halt frage, stimmt das? Also für mich stimmt es nicht, definitiv nicht. Es gibt massig Leute, die ich wenig oder gar nicht in meinem Leben, also körperlich getroffen habe, wo ich aber trotzdem sagen würde, die würde ich als Freunde betrachten.
Ja, deshalb ist es natürlich auch eine komplette Definitionssache, was überhaupt Freundschaft für einen auszeichnet. Also insofern, ich habe viele Leute, die ich, das glaubt man gar nicht, aber es gibt viele Leute, die ich sehr mag, aber als wirklich enge Freunde bezeichnen eher wenige. Aber gar nicht aus so einem elitären Ding raus, sondern eher auch, ich habe auch gemerkt, je älter ich werde, ich brauche es auch gar nicht mehr so sehr. Das klingt immer so bescheuert, weil man klingt immer gleich so, es ist schon fast so ein sozialer Druck, der sagt, du hast so wenig Freunde oder Leute, die sagen, ich habe so wenig Freunde oder so. Weiß ich gar nicht, ob das so.
Wie viele braucht man denn so? Hat man also?
Ja, ein Kfz-Mechaniker, ein Anwalt und ein Arzt.
Genau. Und Maurer.
Ja, natürlich. Und ein Maurer.
Nächste Frage, würde ich sagen, machen wir.
Übrigens, mein Indikator für Freundschaft, wenn ihr das noch kurz wissen wollt, ist, dass man sich selber auch für die interessiert. Das klingt so nach selbstverständlich, aber ist es meiner Meinung nach nicht. Weil es gibt nicht so viele Menschen, wo mich wirklich so sehr interessiert, wie es denen geht. Also so nicht, wie es denen geht. Ich will natürlich, dass viele Leute, dass es denen gut geht. Aber dass ich so wirklich ein profunderes, tiefgründigeres Interesse habe an denen, an deren Leben, an deren, alles, was die so machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass es eben nicht so oberflächlich ist.
Und wenn du dir die Frage nicht stellst, sind das dann auch gleich deine Freundinnen, dann merkst du das sofort, oder meinst du das, oder?
Nee, ich weiß das dann. Zum Beispiel, es gibt Leute, die würde ich eher als Kumpels oder Bekannte bezeichnen, aber wenn ich jetzt fragen würde, ob die wissen, wann, was weiß ich, zum Beispiel meine Kinder Geburtstag haben,
ach so, weil die sich nicht
oder
für
wo
dich
ich im Urlaub war, oder so, solche Geschichten, gut, das ist jetzt doof, weil dann hätte ich sehr viele Freunde, weil ich das hier erzählt habe, aber ihr wisst, was ich meine, so dass man einfach so ein bisschen das Interesse, das gegenseitige Interesse ist einfach ein bisschen ausgeprägter und profunder. Ich merke das immer bei meinen alten Freunden noch aus Schulzeiten oder so, mit denen man wirklich so noch, die fragen dann zum Beispiel mal, wie geht's denn eigentlich deiner Mutter oder was ist denn daraus geworden? Da, also wisst ihr, das ist so ein profunderes Interesse noch einfach. Und daran finde ich, es ist jetzt nicht der einzige Indikator, und ich will auch nicht sagen, wenn das nicht da ist, dann keine Freunde oder so, aber das ist für mich so ein wichtiger Indikator.
Absolut, finde ich auch.
Okay. Georg, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ach, halt doch die Schnauze. Ja, komm. Ja, ich bin immer noch so sauer wegen dieser Rätselfrage. Ohne Scheiß.
Ja, was ganz Neues.
Ja, nee, die war schon besonders scheiße.
Dass du pampig bist, weil du das Rätsel nicht lösen kannst.
Nee. Ja, das war schon, du hast von Anfang an die Frage extra lang gestellt, extra schnell gestellt, weil du wusstest, wir fragen dann nochmal nach, dann hast du dich geweigert, sie nochmal zu stellen, dann hast du sie extra schnell nochmal gestellt, dann hast du uns bloßgestellt, während der gesamten Sache. Ich kenne deine kleinen perfiden Machenschaften.
Ganz sonst nie. Sonst ist er immer heiter und eitel Sonnenschein mit euch beiden.
Naja.
Sternchen.
Naja.
Liebe Leute, ich gucke jetzt mal hier auf die Aufnahmeuhr. Die ist schon ganz schön weit fortgeschritten. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns demnächst einfach mal ein paar Fragen raussuchen und einfach mal nur Fragen beantworten, damit wir nicht jedes Mal im Podcast sagen müssen, oh, wir haben keine Zeit mehr.
Ja, wir können das ja mal machen, so eine kleine Hour-Sonderfolge für unsere geliebten Patreon-Fans und die, die es noch werden wollen. Aber wir wollen natürlich auch niemanden exkludieren, wir wollen nicht geilen Scheiß abliefern, den die Welt dann nicht hören kann. Ne? Aber ja, wir machen auch demnächst, gibt es was Neues von den Tassen übrigens.
Ja, genau, die sind eingetroffen.
Waren die nicht vor einem halben Jahr eingetroffen?
Jetzt halt doch mal die Schnauze, Georg, verrat doch nicht alles.
Die sind eingetroffen, die sind vor einem halben Jahr eingetroffen. Ja, aber wenn man jetzt nochmal sagt, die sind eingetroffen, dann haben die Leute es möglicherweise nicht mehr auf dem Schirm und denken, das wäre aktuell. So funktioniert das Leben, so funktioniert die Presse, so funktionieren wir alle. Das nennt man verarschen, die Freunde verarschen. Leute, die sind eingetroffen, ich habe sie ausgepackt, ich muss sie einpacken in einzelne Päckchen und an euch schicken. Wie ich das mache, keine Ahnung.
Ja, das finden wir noch raus. Aber ihr werdet es, wenn die geilsten Tassen
mit ever. Dem hässlichsten Logo, was es gibt.
So, jetzt haben wir fast 2 Stunden hier auf der Uhr. Ganz ehrlich, mir reicht's jetzt. Wenn ihr wisst, was ich heute für
den Tag habe. Ich habe eine Pause gehabt von 10 Minuten oder so zwischendrin, ne? Ja. Oder 15?
Ja.
Es reicht trotzdem.
Liebe Leute, danke für eure Unterstützung.
Wann sehen wir uns wieder? Oder hören uns? Ach so, sagen wir jetzt Ponys oder Hornys? Wir brauchen so einen netten Kosenamen. Ja, wir sind die Ponys, ihr seid die Hornys oder was? Hörer ohne richtigen Namen?
Es gab tatsächlich ein Anredeproblem, wo Leute uns gefragt haben, ey, Moment mal, sind wir jetzt die Hornys oder die Ponys, weil wir unterschiedlich die angesprochen haben, ne?
Das klingt wie so eine schlechte Schlagerband. Hier sind sie wieder, die Hornys und die Ponys. Georg, du bist für Porny, ne?
Ich fand Pony gut, auf jeden Fall.
Also die Hörer sind
aber
die Ponys.
Aber bitte ohne Y-Deppen-Apostroph, weil das habe ich auch gesehen, diese Variante.
Und wir sind alle die Ponys dann.
Wir sind alle Ponys.
Also es gibt ja, ab heute gibt es keine Hornys mehr?
Nur noch Ponys.
Nur noch Ponys.
Ihr seid Ponys, Leute.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.